Leben, 21. Vortrag zur Apokalypse. Ich begrüße euch ganz herzlich dazu. Wir sind also jetzt bei der Ich-Geburt im Grunde. 21. Lebensjahr einmal der Erwacht, das Ich-Bewusstsein einmal so richtig. Ich meine, es gab schon Vorstufen, und das erste Erwachen ist im dritten Lebensjahr und dann gibt es alle möglichen Etappen, aber so richtig geht es halt ab 21 ungefähr los. Wir werden uns heute in ein großes Thema hineinstürzen, in die Öffnung der sieben Siegel. Und nur ganz kurz zur Wiederholung am Anfang, wo wir damit in der Erd- und Menschheitsentwicklung stehen. Zumindest im Groben, auf welchen Zeitraum sich das bezieht. Ich sage deswegen im Groben, weil die Bilder der Apokalypse beziehen sich zwar vor allem auf zukünftige Ereignisse, aber man darf sich das halt nicht nur so im linearen Zeitbegriff denken, sondern alle diese Bilder zum Beispiel, die jetzt kommen bei der Öffnung der Siegel, können durchaus auch auf unsere Gegenwart bezogen werden. Auf bestimmte Phänomene unserer Gegenwart oder auf andere Epochen. Also es ist ja eine Schilderung, die aus dem Geistigen kommt und im Geistigen ist nicht einfach so ein linearer Zeitbegriff vorhanden. Sondern es ist etwas Urbildhaftes, was sich zwar dann ganz besonders zu bestimmten äußeren Zeiten sehr intensiv manifestiert, aber im Hintergrund ist es eigentlich immer da. Also im Ätherischen ist es eigentlich auch der Zeitlauf etwas Ganzheitliches, über das haben wir schon öfter gesprochen. Also dass Zukunft und Vergangenheit in Wahrheit immer zusammenwirken und in jedem Moment der Gegenwart kommt etwas aus der Zukunft, wirkt etwas aus der Vergangenheit. Und was wirkt, sind natürlich Kräfte geistiger Wesenheiten, die sich jetzt dann in bestimmte Imaginationen, also in bestimmte, sage ich mal, Urbilder kleiden. Und die kann man auf verschiedenste Ereignisse, auf verschiedene Zeiträume beziehen, nicht nur auf einen ganz bestimmten. Aber wenn wir es jetzt im großen Gang der Menschheitsentwicklung schauen, dann kann man sehr wohl die Öffnung der sieben Siegel beziehen auf das sechste Hauptzeitalter. Wir haben über das ja jetzt schon mindestens zweimal relativ ausführlich gesprochen. Also da geht es um die Zeit der physischen Erdentwicklung, also eigentlich vom Beginn des physischen Kosmos bis zu dessen Ende, das einmal in der Zukunft auch kommen wird. Da gibt es sieben Hauptzeitalter, die diesen physischen Erdzustand gliedern. Und das war die polarische Zeit, die hyperboreische Zeit, die lemurische Zeit, die atlantische Zeit. Das liegt alles in der Vergangenheit. Atlantische Zeit endet mit den großen Überflutungen am Ende der Eiszeit, also vor etwa 10, 11, 12.000 Jahren ungefähr. Und dann kommt als fünftes das Zeitalter der Kulturepochen, also die sogenannte nachatlantische Zeit. In der stehen wir nach wie vor drinnen. Und zwar stehen wir jetzt in der fünften Kulturepoche. Die ist gewidmet der Entwicklung der Bewusstseinsseele. Also die soll da ganz besonders ausgearbeitet werden. Bewusstseinsseele hat zwei Aspekte. Sie hat einerseits das starke, wache Bewusstsein für die sinnliche Außenwelt. Da sind wir schon ziemlich stark fortgeschritten. Ich habe manchmal sogar die Befürchtung, wir sind schon darüber hinausgeschritten und wir beginnen es wieder zu verlieren, die Wachheit für die Außenwelt, weil wir nehmen eigentlich heute schon wieder nicht mehr sehr flüchtige Eindrücke wahr und man muss sich schon sehr aufraffen, wieder wirklich sinnlich genau etwas zu beobachten und einmal den Verstand rauszuhalten, sondern nur wirklich zu schauen, was ist denn da vor mir, was tut sich da, was entwickelt sich da, was sehe ich da, was höre ich da, was rieche ich und so weiter. Die zweite Seite der Bewusstseinsseele geht aber jetzt bereits dorthin, ein Bewusstsein fürs geistige Selbst zu entwickeln, also für die geistige Welt. Als erste Stufe einmal für die Ätherkräfte, die dahinter sind, für die Seelenwelt. Und dann einmal vielleicht wirklich auch für Höheres Geistiges. Aber zumindest einen Anfang zu setzen, damit geistig wahrnehmend zu werden. Geistig wahrnehmend heißt also Imaginationskraft entwickeln. Imaginationskraft ist nämlich nicht bloß Fantasie, sondern es ist wirklich geistige Wahrnehmung bereits. Allerdings ist sie insofern anders als die Sinneswahrnehmung, als ich sehr wohl aktiv dabei beteiligt sein muss, dass die Wahrnehmung zustande kommt. Aber trotzdem offenbart sich etwas, was sozusagen seinen eigenen objektiven Gehalt hat, könnte man sagen. Aber ich muss es durch meine seelisch-geistige Tätigkeit sichtbar machen, für mich sichtbar machen. Sichtbar ist aber jetzt ein Begriff natürlich, der aus der sinnlichen Welt genommen ist. Wir haben öfter gesprochen schon über die Imagination. Eigentlich ist es ein rein seelisches Wahrnehmen zunächst. Also ich nehme rein auf der seelischen Ebene wahr und das beginnt damit, dass ich ja zunächst einmal einfach Seelenstimmungen wahrnehme und unterscheiden lerne zwischen meinen eigenen Seelenstimmungen, also dass ich sage, ah, das ist schön, das ist mir sympathisch, das mag ich, oder brrr, das mag ich nicht, na, das hat einmal mit meinem Seelischen zu tun. Aber jedes geistige Wesen, und geistige Wesen stecken aber auch hinter der sinnlichen Außenwelt, haben auch ein objektives, seelisches, ein objektives, geistiges dahinter. Und das beginne ich in der Imagination wahrzunehmen. Durchaus zunächst einmal kann ich anfangen, indem ich die sinnliche Welt betrachte, beobachte eben auch die Seelenstimmungen, die sich damit verbinden, trennen lerne, was meine rein persönliche Empfindung dran ist. Einer liebt halt Rosen, ein anderer hat Gänseblümchen lieber. Das sagt aber über das Gänseblümchen oder über die Rose im Grunde nichts aus, es sagt was über mich aus. Also das muss ich trennen können. Das ist am Anfang unheimlich schwer und die wichtigsten Übungen am Anfang dienen dazu, das auseinanderzuhalten. Also wirklich objektive Seelenstimmung zunächst in der Naturwahrnehmung oder auch in der Wahrnehmung anderer Menschen, Tiere und so weiter, zu trennen von meinen persönlichen Empfindungen. Also wir stehen heute wirklich ganz haarscharf an dieser Grenze, in diese imaginative Fähigkeit hineinzukommen. Im Prinzip haben wir sie alle längst. Die Kunst besteht nur darin, die Erlebnisse, die wir unbewusst längst haben, ins Bewusstsein zu heben. Und eben klar zu sondern von unseren rein persönlichen Emotionen und Gefühlen, die wir haben. Dann kommen wir in die Imagination herein. Und diese Imagination, die kennzeichnet jetzt das Zeitalter, das mit der Öffnung der sieben Siegel verbunden ist. Dieses Zeitalter, auf das sich das hauptsächlich bezieht, ist aber jetzt nicht eben unser gegenwärtiges. Da müssen wir zwar diese Fähigkeit ausbilden, aber so richtig in der Menschheitsentwicklung bezieht es sich jetzt überhaupt nicht auf einen der sieben Kulturzeiträume, sondern auf das große Hauptzeitalter, das danach kommt. Also das sechste Hauptzeitalter in Wahrheit. Weil wir im fünften stehen wir drinnen, das ist die nachatlantische Zeit, die Zeit der Kulturepochen. Da haben wir noch einiges mit unserer Bewusstseinsseele zu erledigen. Da stehen wir im Grunde erst relativ am Anfang. Es kommt dann noch das sechste Kulturzeitraum, also die sogenannte slawische Kulturepoche, die dann ganz gewidmet sein wird der Entwicklung der Brüderlichkeit im weltweiten Maßstab. Muss schon heute vorbereitet werden, kann heute vorbereitet werden, aber wir haben noch eine gewisse Zeit, bis das ausreifen wird, zum Teil. Denn es werden Menschen mitgehen mit diesem Impuls, der da eigentlich zeitgemäße ist, und es wird Menschen geben, die sich aber auch immer mehr im Egoismus verhärten. Weil wir haben also heute zwei Entwicklungen, es geht eine immer stärkere Schere auf, also zwischen den Kräften, die wirklich in die Zukunft weisen, die diese Brüderlichkeit entwickeln, und die resultiert aus nichts anderem, dass wir eben lernen, aus unserem Ich heraus zu erkennen, ja, was ist denn das Ich? Das Ich ist Quelle schöpferischer Kraft. die wir ganz individuell zur Verfügung haben. Und wenn diese Quelle sprudeln soll, dann müssen wir eigentlich das, was da heraussprudelt, verschenken an die anderen Menschen, um ihnen Impulse zu geben. Und umgekehrt natürlich auch von anderen Menschen Impulse aufzunehmen, sie sich anzueignen, in dem Sinn anzueignen, dass wir sie wirklich zu etwas Eigenem machen. Also das heißt, nicht einfach eins zu eins aufnehmen, so wie es der andere macht, weil es für ihn gut ist, sondern wir müssen es aufnehmen, aber weiter verwandeln. Dann wird es erst fruchtbar. Und umgekehrt müssen wir auch damit rechnen, dass das, was wir den anderen Menschen schenken, erst fruchtbar wird, wenn wir auch zulassen, dass sie es eben sich zu eigen machen, es zu etwas Eigenem machen, ganz individuell. Also nicht erwarten, also ich habe die tollste Sache der Welt gefunden, das wird die ganze Welt retten und ihr müsst das alle auch so machen, dann werdet ihr glücklich sein und euer Ziel finden. Das ist der beste Weg in den Untergang hinein. Sondern es muss völlig freilassend sein. Das ist das Wichtige. Also so wie wir als Individuen die Chance haben, immer freier in unserer schöpferischen Tätigkeit zu werden, so muss auch völlige Freiheit herrschen, bezüglich dessen, was ich verschenke. Also ich darf von niemand erwarten, dass er es eins zu eins so übernimmt. Ja, vielleicht auch weist er es überhaupt zurück, weil es für ihn nicht brauchbar ist, dann ist es auch in Ordnung. Also wir müssen uns sehr davor hüten, sozusagen Weltbeglücker und Menschheitsbeglücker werden zu wollen, in dem Sinne, dass wir die Patentlösung für alle haben. Also das ist eben nicht der Fall, aber wir können einander wechselseitig befruchten. Und das wird einen gewissen Höhepunkt erleben eben in dieser nächsten Kulturepoche. So ganz richtig. Aber jetzt müssen wir einfach anfangen, im Kleinen einmal. Weil in der nächsten Kulturepoche, in der sechsten, wird das zumindest für einen Teil der Menschen ein wirklich weltweites Phänomen sein, eine weltweite Verbundenheit sein. Aber eben auch andere, die sich ganz in den Egoismus verhärten. Also da wird eine Spaltung stattfinden. In der siebten Kulturepoche wird sich nicht mehr sehr viel Neues tun, es werden nur die Kräfte, die bereits vorhanden sind, ausreifen, bis zu einem gewissen Grad. Im Positiven oder auch im Negativen. Und eben dort, wo es im Negativen ist, wo also der Egoismus die Oberhand gewinnt, das wird zu dem führen, was Rudolf Steiner bezeichnet als den Krieg aller gegen alle. Es ist kein Begriff, der so unmittelbar mit dem Wortlaut in der Bibel drinnen steht. Wurde in der Neuzeit geprägt, also von Thomas Hobbes eigentlich, der Begriff der Krieg aller gegen alle. Und er sieht es damals als einen Naturzustand der Menschen überhaupt an, was in Wahrheit gar nicht stimmt. Man könnte denken, okay, die Menschen waren einmal so, naja, jeder gegen jeden und in der Zukunft wird es hoffentlich immer besser werden. Es gab in der Vergangenheit sehr wohl ein ganz starkes Miteinander, das aber halt vor allem gebunden war an die Blutsbande.
Das heißt, Thomas Hobbes, oder wie heißt
er? Ja, Thomas Hobbes.
Der hat es auf die Vergangenheit bezogen. War einmal so, und das wird immer sozialisiert.
Ja, genau, er hat es auf die Vergangenheit bezogen und meint halt dann zu seiner Zeit im so 17. Jahrhundert herum, er hat den berühmten Roman geschrieben, den Leviathan. Leviathan ist benannt nach dem biblischen Ungeheuer und da beschreibt halt die sozialen Zustände seiner Zeit und wo das hingehen kann, im Schlechten, aber vielleicht auch im Guten. Und Rudolf Steiner hat halt diesen Begriff aufgenommen und charakterisiert damit genau diesen Zustand, der ihm eintreten wird am Ende der siebten Kulturepoche, wo also diese Scheidung der Geister stattfindet bis zu einem gewissen Grad, oder eine erste Scheidung der Geister. Die ist nicht unumkehrbar, es gibt viele Möglichkeiten, dann noch zurückzukehren, aber zunächst einmal wird sicher eine gewisse Scheidung stattfinden, die zwischen denen, die die Brüderlichkeit erlangt haben, und jenen, die ganz im Egoismus versunken sind. Und das wird weniger zu äußeren Kriegen führen, als zu ganz starken seelischen Auseinandersetzungen. Das, also man muss nicht denken, dass, da geht es jetzt darum, bei dem Krieg aller gegen alle, dass der mit Kanonen oder sowas geführt wird. Wir sind in Wahrheit schon heute auf dem Weg, langsam diese Kriege mit den Kanonen loszuwerden. Wenn man so in der Zeitung liest, glaubt man das nicht, aber in Wahrheit sind die großen Kriege so, nämlich ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und überhaupt jetzt im 21. Jahrhundert zurückgegangen. Es gibt natürlich viele Krisenherde, wo erbittert gekämpft wird, aber trotzdem sind es lokale Erscheinungen. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil im Grunde wirklich die großen Staaten, die Nationen, wenn die miteinander Krieg führen, heute keiner im Grunde etwas gewinnen kann dabei. Es führt also dann zur totalen Zerstörung und es gibt am Ende nicht wirklich einen Gewinner, sondern es eskaliert einfach. Es kann sehr leicht eskalieren, da ist mit natürlich die Bedrohung durch die Atombomben und noch mehr heute Krieg auf der Cyberbasis, also auf dem Internet, auf der Informationstechnologie. Ich meine, das ist die mittlerweile viel größere Bedrohung. Und sie ist insofern größer, weil natürlich auch relativ kleine Gruppen sich dieser Technologie bemächtigen können und damit einen Großstaat wie Amerika lahmlegen können. Also lahmlegen können bis zu zum Beispiel Eingreifen in die Steuerung von Atomkraftwerken und die zum Durchbrennen bringen. Das ist also theoretisch möglich, solche Dinge. Weil alle diese Dinge heute abhängig sind davon, irgendwie im Internet zu hängen, im Netz zu hängen. Weil sonst ist die Steuerung letztlich gar nicht mehr möglich. Und damit sind sie aber auch anfällig. Und es reicht ja schon von einem ganzen Staat oder was, die elektrische Versorgung, die Stromversorgung für Tage lahm zu legen. Schon das alleine erzeugt ein Chaos heutzutage. Also das heißt, die Art der Auseinandersetzungen wird ganz anders und sie beginnt sich immer mehr auf die seelische Ebene dann zu verlagern, also einfach auf das, was einer dem anderen auch seelisch antut. Vielleicht äußerlich schaut es ganz, ganz nett und harmlos aus, aber im Untergrund ist es etwas, was den anderen seelisch beeinträchtigt, ihn seelisch zerstört. Und diese Wirkungen merken wir heute bereits. Oft mit den besten Absichten. Ich meine, nur die aktuelle Corona-Krise. Ich meine, die ganzen Maßnahmen, die bis zu einem gewissen Grad verständlich sind und man sagen kann, gerade den Politikern bleibt gar nichts anderes übrig, als gewisse Maßnahmen zu ergreifen. Aber man muss sehr wohl sehen, was zum Beispiel an seelischem Schaden passiert dadurch. Für Leute, die in die Einsamkeit gedrängt werden. Ich meine, es sind die Selbstmordraten deutlich hochgegangen, ich glaube 60% oder was. Das ist beachtlich. Einfach durch die Vereinsamung, durch das nicht mehr so sprechen können oder in dem einfach irgendwo behindert sein. In der Art, wie Menschen teilweise einander behandeln, aus Angst, die man... Schon das hat eine Wirkung. Ich meine, wenn da wer ist, der springt gleich zur Seite, weil ein Mensch in die Nähe kommt. Das ist also eine totale Antipathiehaltung, ein totales Zurückstoßen. Es ist verständlich irgendwo, ist schon klar. Aber seelisch wirkt es. Seelisch wirkt es. Und das heißt, wir müssen heute auch immens stark seelische Kräfte einfach aufbauen. Und sie verbinden eben mit dem, dass wir dann mit dem gestärkten Seelischen, dass da drinnen ein starkes Geistiges tätig ist, das eben wirklich Kräfte an andere auch weitergeben kann. Das wird bereits heute einfach wichtig. Weil manche sind halt schwächer da drin, noch manche sind stärker. Und es ist also sehr wesentlich, was man selber an geistigen Kräften in Wahrheit ausstrahlt. Das kriegt eine ganz, ganz große Bedeutung, jetzt schon. Und das wird sich bis zum Ende der 7 Kulturepochen immer mehr steigern. Und die Kräfte, die man im Positiven ausstrahlen kann, werden sehr viel wirksamer werden. Aber eben auch die negativen Kräfte. Und das heißt, darin besteht der eigentliche Krieg aller gegen alle dann. Dass da ganz negative Kräfte eben auch da sein werden. Und die eine, wie soll ich sagen, seelenzerstörende Wirkung auch haben. Und zwar ganz real seelenzerstörend, weil wir haben in vergangenen Vorträgen auch schon darüber gesprochen, die sogenannte unsterbliche Seele ist nicht etwas, was so von vornherein gegeben ist, zumindest nicht also die individuelle unsterbliche Seele. In der Vergangenheit gab es mehr ein gruppenseelenhaftes, das eine Gemeinschaft versorgte sozusagen, die war sehr wohl unsterblich. Zumindest über einen langen Zeitraum hinweg. Und die sind Verwandlungen auch heute noch da. Aber das individuelle, unsterbliche Seelische ist etwas, was man erst erwerben muss. Weil der größte Teil des Seelischen, was wir so im Alltagsleben haben, was mit der Sinneswelt zu tun hat, was mit unseren Verstandesgedanken zu tun hat, das ist sehr schnell nach dem Tod weg. Das hat nur Bedeutung wirklich für dieses eine Erdenleben. Und ein wirklich uns sterbliches Seelisches aufzubauen, kommt erst aus dem, dass wir bewusst mit unserem Ich, an unserem Seelischen zu arbeiten beginnen. Und das fängt an so im 8., 9. Jahrhundert so langsam, daher fängt da auch an langsam der Streit zwischen den christlichen Theologen und den arabistischen Denkern, weil die arabistischen Denker haben eben den Eindruck, ja, das Seelische, na, da ist nichts Unsterbliches, das geht wieder in das allgemeine Seelische zurück nach dem Tod, und das ist Ketzerei zu glauben, jeder hätte sein eigenes unsterbliches Seelisches. Das wird dir nur verliehen sozusagen für dieses Erdenleben. Und die christlichen Theologen oder ein großer Teil der christlichen Theologen hat das Gefühl gehabt, da stimmt irgendwas nicht. Das ist nicht so. Und sie konnten aber dann lange Zeit nicht wirklich argumentieren, eben erst in der Hochscholastik, eben seit Thomas von Aquin oder so, da wird dann ganz stark um das gerungen, dass der Mensch sehr wohl ein unsterbliches Seelisches hat. Und das aber auch noch in Wahrheit mit sehr, sehr vagen Argumenten, weil die Leute ja damals kein geistiges Schauen mehr hatten. Also gerade Menschen wie Thomas von Aquin zunächst nicht.
Augustinus?
Bitte?
Was mit Augustinus?
Augustinus hat gewisse Erfahrungen sehr wohl. Aber das ist dann zur Zeit, wo diese starke Auseinandersetzung ist zwischen den arabistischen Denkern und den christlichen Denkern, verstehen die Leute ja selbst den Augustinus nicht mehr richtig. Das ist das Problem, nämlich was es wirklich im Kern ist. Und weil es natürlich auch noch nicht mit, wie soll ich sagen, wissenschaftlicher, intellektueller Klarheit geschildert ist. Gerade der Augustinus schildert mit einer ungeheuren Gefühlsintensität, kann man sagen, mit einer Leidenschaft geradezu. Aus dem heraus schildert er. Darum, seine Autobiografie ist ja einfach fantastisch zu lesen in gewisser Weise, mit welchem Herz er dabei ist, mit welcher Offenheit er auch über seine Verfehlungen spricht. Und aus denen heraus er mühsam dazu findet, eben gewisse christliche Kerngedanken zu erfassen und den Umweg geht über die Manichäer, dem aber dann doch irgendwo nicht zusagen. Wobei das, was er an Manichäern kennengelernt hat, also auch noch nicht das ist, was einmal aus dem Manichäismus werden wird. Muss man auch dazu sagen. Aber der ringt also sehr stark im Gefühlsleben damit. Und stellt ja sogar, ja schon, das Denken spielt eine Rolle, weil der Augustinus ist ja einer, der im Grunde den berühmten Satz von Descartes vorwegnimmt. Descartes hat den berühmten Satz gesagt, ich denke, also bin ich. Das heißt, im Denken spüre ich mich als ich irgendwo. Steiner hat dann immer gesagt, gescheiterweise hat gesagt, ich denke, also bin ich nicht. Weil was ich im normalen Verstandesdenken als Ich-Begriff fasse, ist eben nicht die Wirklichkeit des Ich, sondern bloßer Schein. Aber immerhin, es ist ein starkes Erlebnis, sich im eigenen Denken zu spüren. Im Grunde, dass wir heute noch so stark anhimmeln des Verstandesdenken, hängt damit zusammen, dass wir uns gerade da einmal am stärksten drin spüren. Und ganz mächtig uns spüren. Ich kann meine Gedanken formen und kann da drin arbeiten, ich kann meine eigene Meinung haben, ich kann mich von allen anderen distanzieren und so weiter. Also da spüren wir uns selbst sehr stark, aber wir sind weder an der Wirklichkeit der äußeren Welt ganz dran, noch an unserer eigenen in Wahrheit. Daher stehen wir heute in dem Zeitalter, wo wir auch über das bloße Verstandesdenken hinausgehen müssen. Aber Augustinus, bei Augustinus fängt dieses Bewusstsein an, im Denken ist etwas, da spüre ich mich ganz besonders. Und auch wenn ich mir über alles unsicher bin, er gibt ja zu, ich weiß eigentlich gar nichts, ich kenne mich hinten und vorn nicht aus. Ich denke nach über die Zeit, über die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft, aber wie ist es mit der Zeit? Solange ich nicht darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, ich weiß es, aber kaum fange ich an nachzudenken, darüber komme ich darauf, dass ich eigentlich nichts Gescheites darüber weiß. Aber eines weiß ich, ich bin der, der nichts weiß, der zweifelt, der nachdenkt darüber. Und da spannt sich der weite Bogen halt dann bis zum Descartes, der natürlich auch den Augustinus gelesen hat. Er kommt ja aus den christlichen Zusammenhängen heraus. Aber heute geht es also um einen viel weiteren Schritt eben hinein in die wirkliche geistige Wahrnehmung. Eben auch des eigenen Ich. Und da fängt es an mit einer Vertiefung des Denkens bis zur Wahrnehmung der eigenen geistigen Tätigkeit. Im Denken zunächst. Das, was Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit nennt, die Beobachtung des Denkens. Da fängt es langsam an. Nicht nur ich denke, sondern ich beobachte mein Denken. Nicht das Ergebnis der Gedanken. Das Verstandesdenken beobachtet das Denken in Wahrheit nicht, sondern nur das Ergebnis, was rauskommt, die Gedanken, die ich habe. Wir müssen einen Schritt dahinter gehen. Die Quelle sozusagen, aus der die Gedanken geformt werden und uns selber beobachten bei der Tätigkeit, wie wir Gedanken bilden. Dann kommen wir auch drauf, wie viele Vorurteile wir haben in Wahrheit. Wie viele Gedanken wir einfach übernommen haben, fix und fertig. Wir haben eine Definition dazu und in Wahrheit denken wir sie gar nicht selbst, sondern wir übernehmen sie fertig. Das ist im Verstandesdenken ganz, ganz stark. Das ist auch in den Wissenschaften zu einem hohen Grad der Fall, weil es gibt zwar immer wieder Denker, die natürlich da ganz kreativ sind und Neues hineinbringen, die wirklich eigenständig denken. Das ist aber nicht die breite Masse. Die breite Masse arbeitet im Grund mit den genialen Gedanken, die große Geister vor ihnen hervorgebracht haben, und die wenden sie jetzt auf alles Mögliche an. Und damit kann man sehr viel erforschen und aufklären, aber da ist das eigentliche Denken gar nicht drinnen. Da bin ich schon wieder nicht mehr an der aktuellen Wirklichkeit heran, da einen Schritt tiefer hineinzukommen in die Wirklichkeit, sondern ich lote halt nur in der Breite aus, was ich alles mit einer bestimmten Theorie erklären kann und beschreiben kann, aber dazu gehört kein wirklich neuer Gedanke im Großen und Ganzen. Ist jetzt sehr scharf formuliert, aber das ist, wirkliche Denken ist dort, wo es wirklich schöpferisch wird. Aber schöpferisch wird eben auch im Erkennen dessen, was draußen an Kräften wirkt. Weil die geistige Wirklichkeit, die hinter der Natur, hinter allem steht, ist ja auch ununterbrochen schöpferisch tätig. Wo ich nichts Schöpferisches in der Natur habe, ist es der abgestorbene Rest, der fortwurschtelt irgendwo in der Zeit und sich ändert. Also das heißt, eine Pflanze, die halt das nächste Jahr genau in der gleichen Weise kommt und so alle Jahre wieder, ist eigentlich schon in gewisser Weise was Abgestorbenes, da rollt ein gewisser Lebensprozess fort. Aber dort, wo eine neue Art daraus wird, oder sie sich zu ändern beginnt, sich zu verwandeln beginnt, da ist was schöpferisch-kreatives, ein geradezu künstlerischer Prozess drinnen. In Wahrheit passiert das auch überall in der Natur, weil nichts bleibt genau gleich, ewig. Ich meine, sowas versuchen wir dann künstlich als Menschen heranzuzüchten. Ich meine, auch mit Gentechnik und so. Obwohl sich die Pflanzen auch dagegen wehren dann und im Endeffekt dann das irgendwo nicht auf lange Dauer funktioniert. Und im Grunde diese gentechnisch veränderten Pflanzen halt dann nicht von selbst sich vermehren und so weiter. Also die brauchen alle möglichen Hilfestellungen, dass das in Wahrheit funktioniert. weil die Natur macht auch Gen. Technik würde ich nicht sagen, sondern Gen-Natur. Das heißt, sie macht schon was Ähnliches, aber sie geht eben wirklich kreativ und schöpferisch um und nicht einfach blind oder nach einem vorgegebenen Schema oder Plan, sondern sie gestaltet einfach. Und so gestaltet sie auch die Erbanlage unbeständig mit sehr viel Kreativität, die drinnen ist. Es gibt keinen fixfertigen Plan, aber es herrscht ja nicht das vollkommene Chaos. Sondern sie nimmt einfach auf, was auch alles in der Natur an Kräften da ist, bezieht das mit ein. Man weiß das selbst in den Naturwissenschaften heute, dass die Veränderung der Gene nicht einfach nur blinde Mutation ist, sondern dass da viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen. Also der Prozess ist gar nicht so blind, wie man lange Zeit geglaubt hat und wie sich Darwin gedacht hat. Aber es ist auch kein einfach mechanisch ablaufender Prozess, den man vorher berechnen könnte, sondern es ist eben Kreativität drinnen. Es ist wie im Künstlerischen. Ein Künstler weiß vorher auch nicht genau, wie er das machen wird. Es entsteht im Tun, während des Tuns. Ich meine, wenn ein Künstler schon einen fixfertigen Plan hat, dann, ja, dann ist der Plan schon das Kunstwerk von mir aus, aber ja, darum ist es auch im Großen so natürlich total blöd und mit Recht wehren sich Evolutionstheoretiker dagegen, jetzt irgendwo, dass man sich berufen sollte auf den großen Schöpfungsplan, als hätte der liebe Gott irgendwo in seinem göttlichen Büro bereits alle Pläne fertig und das wird jetzt nur mehr umgesetzt. Man fragt sich, was das Ganze dann soll überhaupt. Das ist, wer fährt die ganze Geschichte? Also wenn die göttliche Schöpfertätigkeit da ist und da wirken die ganzen Engelhierarchien und so weiter ja alles mit, dann ist es eher zu vergleichen mit einem künstlerisch-schöpferischen Prozess. Der ist nicht einfach blind, aber er folgt auch nicht einem bereits längst vorgefertigten Plan. Sondern er geht in eine bestimmte Richtung, ja, aber da fängt er an zu gestalten, zu probieren, von mir aus auch, und immer wahrzunehmen im Grunde und an dem immer weiter zu feilen und zu verbessern. Ich meine, die ganze Evolution ist so ein künstlerischer Prozess im Grunde. Goethe hat das sehr, sehr gut verstanden. Die Naturwissenschaften tun sich im Künstlerischen halt meistens ein bisschen schwer, daher sehen sie es eher wie einen technischen Prozess. Und daher haben sie immer nur den, entweder es ist fixe Planung oder Maschinerie oder blinder Zufall. Und Evolution sei halt dann so eine Mischung aus beiden. Also ein streng vorherbestimmter Prozess einerseits, in dem aber immer der Zufall hineinwirkt. In Wahrheit ist es was total dazwischen liegt und was wirklich tätig ist, sind halt geistige Wesenheiten. In Wahrheit, die sind es, die schöpferisch tätig sind. Ja, also dort müssen wir immer mehr hineinkommen, das selber erleben zu können. Und dann können wir auch Kräfte, geistige Kräfte, wirklich an andere Menschen verschenken. Also davon wird sehr viel abhängen, wie in dem Übergang vom Zeitalter der Kulturepochen zum nächsten großen Hauptzeitalter, zum Zeitalter der sieben Siegel, wie es da sein wird mit dem Krieg aller gegen alle, wie viele in den Egoismus zunächst einmal verfallen werden, wie viel an Brüderlichkeit sich bereits entwickelt hat, das beginnt sich heute schon zu entscheiden. Weil heute legen wir die Basis schon für die nächste Kulturepoche vor allem einmal. Aber über das werden wir ohnehin immer sehr viel sprechen. Es erklärt auch, warum natürlich heute die Menschen oft sagen, ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Ich bin ja kein Künstler, was soll ich hereinbringen? Man hat sieben Fragezeichen. Wie finde ich eigentlich meine Fähigkeiten, meine geistige Aufgabe, die ich erfüllen könnte? Das ist in Wahrheit unheimlich schwierig. In der Vergangenheit war das gar nicht so schwierig. Da hat man mir aus der Kirche gesagt, was gut ist und was richtig ist und was tun sollst, um ein braver, anständiger Mensch zu sein. Dann kommen halt die Politiker, die Staaten und das Rechtssystem, was da vorschreibt. Das ist heute mehr der Fall. Oder die Wirtschaft sagt da, was du am besten kaufen musst. Da ist aber die Kreativität die eigene, das heißt die eigene geistige Tätigkeit wird da zurückgehalten. Und über das müssen wir halt hinauskommen. Und in der Zeit stehen wir heute drinnen. Und das heißt, wir sind jetzt auf dem schwierigen, eisigen Parkett, die ersten Schrittchen zu wagen, aus dem Korsett, ich will gar nicht sagen, ganz auszusteigen, weil das ist sowieso schwer, aber mal kleine Schrittchen zu wagen, einmal ein bisschen da mal ein bisschen hinaus und dort einmal ein bisschen hinaus und zu finden, ja, wo liegen meine geistigen Fähigkeiten, wo liegt meine geistige Aufgabe, weil in Wahrheit ist es ja so, dass unser wirkliches Ich sich sehr wohl eine geistige Aufgabe vorgenommen hat für diese Inkarnation. Die bezieht sich auf die eigene Entwicklung, aber eben auch darüber hinaus auf das, was wir anderen eben aus dieser eigenen Entwicklung herausgeben können. Und da haben wir sehr wohl also kräftige Pläne, aber halt auch nicht fertig in der Schublade, sondern einfach einen unheimlichen schöpferischen Antrieb, da künstlerisch, lebenskünstlerisch tätig zu werden. Aber das Peinliche ist halt im Alltagsbewusstsein, wissen wir zunächst einmal davon, so ziemlich nichts. Hier und da kommt irgendwas so von unten aus dem Unterbewussten heraus und dann findet man irgendwas, was uns besonders begeistert und das kann so ein Impuls sein. Sehr oft ist es aber einfach, dass es uns von außen zukommt. Dass von außen sich uns Aufgaben stellen, an die man zunächst überhaupt gar nicht gedacht hätte, aber man steht halt jetzt irgendwo drin und merkt plötzlich, okay, da kann ich was tun. Und das habe ich gar nicht gedacht. Das ist der weise Weg, nämlich des Schicksals, des Karmas, wobei man Karma eben nicht immer nur als negativ und als Last auffassen muss, sondern eben auch etwas, was uns Möglichkeiten eröffnet, im Positiven. Durchaus auch. Es führt uns eben in Situationen, in denen wir unsere geistige Aufgabe erkennen und bis zu einem gewissen Grad erfüllen können. Also das heißt, ein Tipp, wenn man so gar nicht weiß, ja, was soll ich denn eigentlich tun, wird es am wenigsten helfen, im Kämmerchen zu sitzen und darüber nachzugrübeln, ja, was ist denn meine Lebensaufgabe? Da werde ich so ziemlich gar nichts finden. Da wird sich das Ego bereit machen und sich alle möglichen Träume vorgaukeln, was denn alles so schön wäre. Ich möchte reich werden, mächtig oder sonst was, oder ich will der superbeste Arzt werden oder Nobelpreisträger. Das ist alles uninteressant. Wenn es im Schicksal liegt, wird es vielleicht irgendwo dort auch enden, aber das ist vielleicht auch ganz, ganz unwichtig. Und da geht es also darum, sehr sensitiv, immer sensitiver zu werden auf die Anregungen, die uns von außen kommen. Also für einen Menschen zum Beispiel, der in geistigen Zusammenhängen tätig ist, also auch so wie wir uns beschäftigen und wenn man im Anthroposophischen tätig ist, dann muss man auf das ganz besonders aufpassen. Da kommen uns wirklich die Aufgabenstellungen direkt zu. Es ist oft verblüffend, wenn man nur aufmerksam drauf ist. Wenn man es verschlauft, kriegt man gar nichts mit und ist nach 10 Jahren noch genauso schlau oder nicht schlau wie vorher. Aber wenn man aufmerksam ist, merkt man das. Und wenn man so einen Zipfel hat, kommen dann meistens ein paar andere Sachen auch noch dazu, die plötzlich so perfekt dazu passen, dass es erstaunlich ist. Also es ist ganz gut einmal im Rückblick das eigene Leben auf das zu beobachten. Wo waren große Weichenstellungen, wo gar nicht das passiert ist, was ich eigentlich mal gedacht habe, was werden sollte, sondern was irgendwo ein bisschen abgebogen ist. Und eigentlich passt es dann. Und man kommt drauf, ja, da kann ich was tun. Es ist nur eine Frage der Aufmerksamkeit. Ich bin überzeugt, bei jedem finden sich diese Ereignisse. Und sie passen zusammen irgendwo. Und seht ihr, das ist auch ein wesentlicher Punkt der Bewusstseinsseele, die sich beginnt aufs Geistige zu wenden. Und die nicht bloß am Äußeren hängen bleibt, und als Geistiges im Hintergrund in Wahrheit nur den Verstand hat, der aus der griechisch-lateinischen Zeit in Wahrheit kommt. Nicht weil unsere Verstandesthetigkeit, die heute bis zur feinsten Logik ausziseliert ist, toll ist. Also ich sage gar nichts gegen diesen Verstand. Aber er alleine genügt nicht mehr. Weil dieser Verstand ist nur befähigt, das Tote zu erkennen und das Tote nach einem bestimmten Plan zu manipulieren. Aber dieser Verstand ist nicht fähig, schöpferisch tätig zu werden. Das ist da einfach nicht drinnen. Er hat auch, und er kommt in Wahrheit auch nicht an die Wirklichkeit heran. Er tastet zwar dann auch, die ganzen Wissenschaften sind der Versuch, sich heranzutasten, aber es ist eigentlich, wie soll ich sagen, so ein blindes Herantasten. Wir stochern im Leeren herum und probieren, ob unsere Verstandesgedanken irgendwie passen. Und wenn es einigermaßen funktioniert, sind wir glücklich und bauen eine Theorie auf, darauf. Mit dem Nachsatz, sie kann durch neue Erfahrungen wieder über den Haufen geworfen werden, was in der Wissenschaft oft genug passiert. Und die Wissenschaft ist mit Recht stolz darauf, auch dass sie bereit ist, im Idealfall zumindest, alte Theorien über Bord zu werfen, wenn sie mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen. In der Praxis schaut es nicht immer so aus, sondern weil das natürlich auch ein Machtfaktor ist, aber im Idealfall wäre es zumindest so. Aber wir kommen an die eigentliche Wirklichkeit nicht heran. Das beginnt erst dort, wo wir die Bewusstseinsseele aufs Geistige, aufs Schöpferische richten können. Nämlich, Wirklichkeit hat immer mit dem zu tun, in Wahrheit, was noch nicht ist. Der Verstand hat es mit dem zu tun, was geworden ist, und so ist es halt, wie es war. Das ist eigentlich etwas, was tot geworden ist. In allem, wo noch Leben drinnen ist, und erst recht, wo Beseeltes drinnen ist oder gar Geistiges drinnen ist, ist das Wesentliche die offene Zukunft. Dort, wo schöpferisch Kreatives drinnen ist, das nicht aus der Vergangenheit einfach sich herleiten lässt. Es wird zwar durch die Vergangenheit vielleicht in eine bestimmte Richtung gelenkt, das ist auch gut so, aber da drin sind unendlich viele schöpferische Möglichkeiten noch offen. Und da passiert die Wirklichkeit, das Wirken, da verwirklicht sich etwas. In dem Moment, wo es verwirklicht ist, fällt es im Grunde schon wieder raus und ist wieder so ein Stein, der zurückbleibt und liegen bleibt, der vielleicht dann irgendwann einmal wieder aufgelöst werden kann. Aber Wirklichkeit ist dort, wo es in die Zukunft geht, also das noch nicht Seiende in Wahrheit. Das ist das Spannende. Das bestimmt die weitere Entwicklung, sei es in der Evolutionstheorie, sei es im großen kosmischen Kosmos, der ganze Kosmos unterliegt einer Evolution, wenn man so will. Das ist auch eine der Erkenntnisse, die wir in der Neuzeit, also in unserem Bewusstseinsseelenzeitalter, erstmals so richtig gewonnen haben, dass es eben nicht ein fertiger Plan ist, der abläuft, wie es also viele Schöpfungstheorien scheinbar verkünden, in Wahrheit nicht, aber halt die Fehlinterpretation desselben legt halt dann nahe, es gibt einen Schöpfungsplan, der seit Ewigkeiten existiert und genauso läuft er eins zu eins ab. Der ist falsch, weil eben das kreative Element drinnen ist. Also das heißt, diese alten Ideen muss man überwinden. Und der Evolutionsgedanke hat also das zumindest gebracht, es ist nicht immer Wiederholung auch desselben und so ein Plan, der abläuft, sondern es ist offen für Neues. Und es ist im Endeffekt der Kosmos nicht hundertprozentig vorherberechenbar. Man kann nur gewisse Prognosen trotzdem machen, weil das Vergangene fortwirkt. Und das hat seine Nachwirkungen sozusagen. Und so viel als Vergangenes in unserem Kosmos drinnen ist, Vergangenes, das, wie man sagen, träge weiterwirkt, so viel kann ich voraussehen, dass in der Zukunft eben auch Wirkungen davon oder Sachen eben in der Zukunft dadurch da sein werden. Das ist im Grunde auch der Punkt, warum ein Mensch wie Johannes in der Apokalypse etwas vorhersehen kann. Weil er kann vorhersehen, dass auch gewisse geistige Aufgaben in der Zukunft bestehen, die nämlich daraus resultieren, dass wir alle diese alten, die Schlacke von gestern auflösen müssen, letztlich. Nicht wahr? Das ist unsere geistige Aufgabe jetzt. Also die Naturwissenschaft kann vorausberechnen, wie das weiterrollt, wie das sozusagen weiterwirkt. Der Johannes kann vorherschauen und kann sagen, okay, das sind Aufgaben für uns in der Zukunft, weil letztlich muss das alles aufgelöst werden. Und das ist der Inhalt jetzt dieses großen Teils der Apokalypse, der in die Zukunft weist. Also wo wir mit den sieben Siegeln hingehen. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, auf diese sieben Siegel ein bisschen einzugehen. Hängt aber mit dem zusammen, was ich jetzt gesagt habe, wenn wir auch mit der Sache mit dem Verstandesdenken vor allem. Das werden wir nämlich dann gleich sehen an den ersten vier Siegelbildern oder ja, Bildern, Imaginationen, die hier geschildert werden. Die hängen nämlich mit diesem Intellekt zusammen, der im Grunde ausgereift ist, langsam während der Kulturepochen bis in die griechisch-lateinische Zeit hin. Nicht weil erst in der griechisch-lateinischen Zeit ist er so richtig heraus, aber es gibt vorbereitende Stufen. Auch durch alle Kulturepochen, vom Urindischen über das Urpersische und so weiter, wird das langsam vorbereitet, bis es dann in der vierten Kulturepoche, also in der griechisch-lateinischen Zeit, wirklich herauskommt. Muss aber vorbereitet werden. Und zwar, naja, auf welcher Ebene? Auf der Ebene des Ätherleibs, des Astralleibs, der Empfindungsseele, bis es dann schließlich in der Verstandesseele herauskommt. Wenn ihr jetzt das noch einmal euch anhört, Ätherleib, Astralleib, Empfindungsseele, Verstandes- und Gemütsseele, wenn wir es jetzt ganz präzise sagen, dann fehlt euch vielleicht eins am Menschen, der physische Leib. Ich meine, vom Ich rede ich jetzt noch gar nicht, weil das kommt so richtig auch da zum Bewusstsein erst in der vierten Zeit. Aber der physische Leib wäre doch schon ganz nett, wenn wir den auch irgendwo dabei hätten. Und der physische Leib hat seine Entwicklung vor den Kulturepochen bereits, also während der atlantischen Zeit. Nicht nur die atlantische Zeit ist die, wo der physische Leib einmal zubereitet wird, namentlich auch dafür oder unter anderem dafür, dass dieses Verstandeswerkzeug sich ausbilden kann. Also, dass das Gehirn entsprechend sich ausbildet, auch, dass der Körper so organisiert wird, dass er sich aufrichtet, das ist ganz wesentlich. Also, das ist die erste Voraussetzung dafür, dass wir dieses Verstandesdenken überhaupt entwickeln können, ist die Aufrichtekraft. Die Aufrichtekraft, die dann dazu führt, dass wir sehr geschickt auch greifen, begreifen können, einmal ganz real zunächst, die äußere Welt. Gibt natürlich auch im Tierreich bereits Ansätze dazu, da wirkt dieser Impuls bereits drinnen, weil der Mensch in seiner heutigen Gestalt steht zwar als letzter irgendwo dann da auf der festen Erde, aber währenddessen setzt er immer was heraus aus sich. Die ganze Natur ist im Grunde so entstanden, dass der Mensch etwas aus seinem Wesen heraus setzt zunächst, was ihn behindern würde in seiner weiteren Entwicklung. Und so entsteht die Tierwelt, aber auch die Pflanzenwelt, letztlich auch die Mineralwelt. Also die Mineralwelt ist sogar das Erste, was der Mensch heraussetzt während der Erdentwicklung. Dann kommen die Pflanzen, dann kommen die Tiere, dann kommen die höheren Tiere, dann kommen irgendwann von mir aus die Affen, die herausgesetzt werden, bis dann irgendwann herausgesetzt wird der erste Australopithecus, also den man als Vormenschen irgendwo rechnet, der mühsam versucht, irgendwo sich aufzurichten. Man sieht schon an der Anatomie, dass das ein bisschen gelingt, aber es ist keineswegs die natürliche Haltung. Das können wir auch nicht brauchen, setzen wir es auch heraus. Australopithecus war es auch nicht. Naja, und dann kommen die ganzen Menschenformen bereits, also die bereits als Menschenformen zur Gattung Homo zumindest gerechnet werden, also die Frühmenschen, wenn man so will, was weiß ich, Homo Rudolfensis, Homo habilis und so weiter, Neandertaler, Homo Denisova, der sehr ähnlich ist dem Neandertaler, aber halt mehr im Osten gefunden wurde. Bis dann irgendwann, so vor etwa 70.000 Jahren, hurra, der Homo sapiens dasteht, der also anatomisch mit uns heute so verwandt ist, dass wir sagen können, gut, ab der Zeit haben wir die Menschenform, die wir heute auch im Wesentlichen haben. Und wobei es in der Anfangszeit durchaus noch Paarungsgemeinschaften zum Beispiel zwischen Neandertalern und Homo sapiens gab. Aber irgendwo zweigt es dann ab und Neandertaler und die anderen Vormenschen sind letztlich ausgestorben. Also übergeblieben ist dann, sind dann wir. Und irgendwann werden wir in der Form auch verschwinden. Über das haben wir ja auch schon gesprochen, dass die Zeit der irdischen Inkarnationen in einem physisch-stofflichen Leib, so wie wir ihn heute haben, naja, ab dem 6. Jahrtausend beginnt aufzuhören. Das heißt, Ende bereits der 6. Kulturepoche fängt es an und dann über die 7. hinaus und dann geht es halt hinein in dieses Zeitalterkrieg aller gegen alle. Das ist die Übergangszeit, mit dem wird dann halt die Zeit der Kulturepochen zugrunde gehen, sagen wir es einmal so. Auch die Kultur zugrunde gehen in der Form, wie wir sie heute kennen, weil wir sie dann eigentlich nicht mehr brauchen. In der Form.
Denn alles, was entsteht, ist
wert. Jetzt, dass es zugrunde geht.
Der Goethe hat es immer gewusst.
Genau.
An der Stelle ist es dann auch wichtig.
An der Stelle ist es auch wichtig. Der Mephisto sagt ja immer gute und richtige Dinge. Sie werden immer nur missverstanden. Er kann ja gar nichts dafür, er platziert es nur so immer, dass man es so leicht missversteht, das ist halt das Problem. Aber er sagt die gescheitesten Dinge drinnen. Viel gescheiter als der Faust, wenn man ganz ehrlich ist. Ja.
Aber wir sind jetzt auch so ein Zustand, ein Menschenexemplar.
Ja, und diese körperliche Form wird auch verschwinden, so wie wir sie heute haben. Der Mensch wird weitergehen. Und daher brauchen wir jetzt auch nicht uns jetzt so besonders schrecken, wenn wir dann hören, dass ja und so viele werden ausscheiden und weiß Gott was, man muss dann sehr stark unterscheiden, was geistig weitergeht und was einfach körperlich verschwindet, ausstirbt einfach. Das passiert immer wieder in der Entwicklung, ist immer wieder passiert. Ich meine, es ist heute sicher löblich, eben auch das Artensterben im Tierreich aufzuhalten zum Beispiel, weil es einfach zu schnell passiert, aber es muss auch natürlich in einem gewissen Grad passieren und es war nicht zeitgemäß, wenn halt nur die Säbelzahntiger da in Berchtesgadendorf herumlaufen würden. Nämlich nicht nur für uns war es auch ein bisschen unangenehm wahrscheinlich, aber auch für die Säbelzahntiger ist es nicht das Optimum, weil sie auch gar nicht das Klima dazu hätten und nicht die Bedingungen. Ich glaube, wenn man jetzt von der Klimaerwärmung geredet hätte, hätte sie nicht freuen, der Säbelzahntiger. Und die zottigen Mammuts würden sie auch nicht freuen. Also man muss schon unterscheiden zwischen dem, was der innere Kern ist und das, was das Äußere ist. Äußeres wird immer aussterben und muss aussterben. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und auch unsere physische Körperlichkeit wird in der Form aussterben. Und das wird relativ bald beginnen, wenn man es in den Maßstäben misst, die heute halt die Erdentwicklung betreffen. Weil was sind ein paar tausend Jahre? Ich spreche vom 6., 7., 8. Jahrtausend, ist eine Kleinigkeit. Das ist wirklich bald.
Näher als die Christusinkarnation in der Vergangenheit zurückliegt.
Ja.
Nein, ja. Natürlich nicht, aber. Ja. Aber ich meine so vom.
Ja, also menschheitlich gesehen ist es ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum.
Ja, natürlich, aber ich meine so vom.
Also wenn ich zurückrechne, die Zeit, als die Zeitalter der Kulturepochen beginnt, so im 8. Jahrtausend vor Christus, da haben wir schon im Grunde mehr hinter uns, als wir noch vor uns haben. Mhm. Also wir sind da über die Hälfte drüber von dem. Und daher ist auch jetzt so eine starke Entwicklung. Also so ein starkes Entwicklungstempo. Nämlich, weil wir haben nicht viel Zeit. Wir haben nicht viel Zeit. Also das ist nicht zufällig, dass wir jetzt auch geistig unheimlich stark gefordert sind. Ja, das ist äußerlich, muss man schon mit der Stoppuhr stehen, genau. Ja, also große Herausforderungen. Aber gehen wir mal noch zurück zum atlantischen Menschen, weil da die physische Leiblichkeit des Homo sapiens letztlich ausgebildet wurde. Das war die Aufgabe der atlantischen Zeit im Wesentlichen. Und eben da zu schaffen, die physische Grundlage eben auch für den aufrechten Gang, mit dem eben zusammenhängt den freien Gebrauch der vorderen Gliedmaßen, sodass sie sich wirklich zu Händen formen. Bei den Affen sind es keine Hände zum Beispiel. Oder beziehungsweise die Füße, vor allem sind keine Füße, nämlich das ist das Interessante. Beim Affen sind die Füße keine wirklichen Füße, sondern sind eigentlich auch Greiforgane. Beim Menschen differenziert sich das total. Die einen Organe, mit denen er perfekt steht, architektonisches Wunderwerk, wie das den aufrechten Körper in einer Lage hält, die völlig instabil ist im Grunde. Das ist ja eine verrückte Idee, im Grunde ein Wesen zu schaffen, das dauernd balancieren muss, dass das aufrecht stehen kann. Nicht mal ein Turm, wenn ich baue, gut, der hat ein Fundament unten, oder ein Baum hat Wurzeln unten, der kann sich leicht aufrichten. Aber ein Tier, das laufen soll, das Unmöglichste eigentlich, da ein zweifüßiges Wesen zu produzieren. Das tut sich am allerschwersten dabei. Man
hat über 200 Kilo und Menschen
angeht. Ja, genau, da wird es noch schwieriger. Also,
schlanke Weizen sind ja noch leichter, aber es gibt auch
genau.
Anders kommen sie, die etwas mehr Gewicht haben, die können sich besser gründen.
Ja, genau. Genau. Ja, aber das macht uns eben gerade zu den Ich-Wesen, zu den ich-bewussten Wesen auch. Zum Beispiel, weil wir dauernd um diese Aufrichte ringen müssen. Und unbewusst tun wir das ununterbrochen. Ununterbrochen. Das taugt schon ganz wesentlich bei zu unserem Ich-Gefühl. Ich habe es eh schon oft gesagt, wenn man die Augen zumacht, dann merkt man das sofort, dass man dauernd schwankt eigentlich und immer ausgleichen muss. Erst recht, wenn man auf einem Bein steht. Versucht das einmal auf einem Bein, bitte nicht jetzt, weil sonst fliegen alle Scheinwerfer um. Und das ist alles hin. Aber auf einem Bein stehen und die Augen zumachen, das ist dann noch schwerer als mit offenen Augen. Und sie dann vielleicht nicht abzustützen am eigenen Pinkel, das ist auch noch gut. Sondern ganz frei. Es ist also schwierig. Also die Aufrichtekraft, die ist die Voraussetzung dafür, dass sich der Kehlkopf so umbildet, dass Sprache möglich wird. Also nicht mehr nur Empfindungslaute, irgendein Röhren oder sonst was, das Lust und Leid oder irgendwas ausdrückt, sondern Sprache entsteht. Sprache, die aber auch in Wahrheit schon gedankliches, geistiges, sinnvolles, geistiges in sich aufnehmen kann. Nicht bloß nur seelisches, empfindungsmäßiges, sondern geistiges in sich aufnehmen kann. Weil man kann jetzt sagen, na, aber ich weiß doch welche, die können auch sprechen, Tiere. Die Papageien zum Beispiel. Sie haben zwar keine eigene Sprache, aber sie können unsere perfekt nachmachen. Nämlich wirklich perfekt, wie ein Tonbandel können sie das nachmachen. Mit allen Krächzen, was drin ist, oder allen Unarten, die drinnen sind, können sie es perfekt nachmachen. Weil sie nämlich auch einen aufrechten Kehlkopf haben. Also der allein macht es auch noch nicht aus. Das ist zwar anders gebaut, das System bei den Vögeln, aber trotzdem, das ist aufrecht. Und dadurch ist es vom Klanglichen her überhaupt einmal möglich. Aber es ist noch nicht möglich, dass sich wirklich geistiger Inhalt damit verbindet. Also dazu muss noch was weiteres sein, dass eben auch das Gehirn entsprechend sich entwickelt. Und das ist, wie man heute bereits auch durch die äußere Forschung weiß, das Letzte, was kommt. Es ist also nicht das Gehirn, das den Körper aufrichtet, sondern es fängt mit der Aufrichtung an. gibt es also sehr starke Vermutungen, eben auch zumindest in der äußeren Forschung. Es ist ja immer sehr schwierig, weil man kann ja nur aus den Fossilien irgendwas erschließen oder aus irgendwelchen Fußabdrücken, die man hat. Und wo man dann verfolgen kann, ja, Versuche des aufrechten Ganges gab es eigentlich schon viel früher. Und erst als das einigermaßen etabliert ist, fängt an die Gehirnentwicklung, so relativ explosionsartig. Also es ist ganz interessant, wie das sich bei uns Menschen abspielt. Und eine große Voraussetzung war aber, dass wir auch eben entsprechende Tierwesen aus uns herausgesetzt haben, die wir in unserem Menschenwesen jetzt einmal nicht brauchen konnten, die uns behindert hätten an der Entwicklung gerade des Gehirns und der damit verbundenen Verstandestätigkeit. Da mussten wir etwas heraussetzen, auch aus uns. Und das musste eigentlich vorangehen, dieser Entwicklung. Also relativ kurz bevor die ersten Menschenformen auftreten, muss tierisch etwas herausgesetzt werden. Und da gibt es eben jetzt den ganz spannenden Hinweis von Rudolf Steiner, dass das das Pferd ist, die Pferde. Und es ist interessant, dass sie tatsächlich in der Entwicklung etwas, aber nicht sehr viel früher entstehen als die ersten Australopithecen und dann halt die Vormenschen, Frühmenschen und so, etwas früher, vor 3,5 bis 3,9 Millionen Jahren entstehen die Pferde. Also etwas, was man schon als Pferd bezeichnen kann. Und etwas später kommen die ersten Menschenformen heraus.
Also dann ist nach Steiner in dem Sinne gar nicht der Affe das letzte, oder?
Bitte?
Dann ist das Pferd eines der spätesten Tiere, was ausgesetzt wurde.
Ja, ich meine, die Affengeschlechter, das ist auch unterschiedlich. Ich meine zum Beispiel die heutigen Schimpansen oder die Gorillas, die sind wahrscheinlich etwas später herausgesetzt worden, die Orangutans zum Beispiel früher. Die sind auch weniger verwandt, darum ist halt so schwierig, das einzuteilen. Zum Beispiel die Schimpansen und die Gorillas stehen uns näher, als sie zum Beispiel den Orangutans stehen. Also sie stehen den Menschen näher als den Orangutans. Also das ist spannend. Und da sieht man, wie interessant eben auch die äußere Forschung sein kann. Und da ist durchaus kein Widerspruch zu dem, was aus dem Geistigen kommt. Das wäre sogar, da ist sogar sehr spannend, das wechselseitig zu beleuchten und zusammenzuschauen. Dann hat man wirklich beide Seiten der Entwicklung. Und sieht auch, was das bedeutet. Das ist eben auch nicht einfach nur ein ganz völlig blinder Prozess. Es ist immer ein schöpferisch-kreativer Prozess, der da sich abspielt. Und da ist eben auch etwas Geistiges beteiligt, aber sicher nicht in der Form, dass irgendwer den göttlichen Schöpfungsplan ausrollt und sagt jetzt, aha, 3,5 Millionen Jahre vor der Zeitenwende hat das und das zu passieren. So ist es nicht. Sondern es ist eben eine gestaltende Tätigkeit, an der aber bereits unser Ich natürlich sehr stark mitwirkt. Bis es sich dann wirklich so ganz immer stärker inkarnieren kann. Es ist ja schon vorher inkarniert, die Inkarnationen beginnen schon in der lemurischen Zeit, aber das sind eigentlich noch nicht so wirkliche volle Inkarnationen. Und alles, was vorher ist, hat eben noch gar keine menschenähnliche Form, sondern das dient eigentlich nur dazu, das in Form verschiedener niederer und immer höher werdender Tiere auszuscheiden. Dazu muss das Ich eintauchen bis zu einem gewissen Grad, aber in Wahrheit sind das noch keine vollen Inkarnationen. Und jetzt aber, nachdem die Pferde ausgeschieden sind, wobei sich das natürlich zeitlich auch immer überlappt, man darf nicht sagen, so, okay, Pferde ist jetzt ganz endlich draußen, hurra, jetzt kann der Mensch losgehen. Das ist ein Prozess, das überschneidet sich natürlich. Aber das Ausscheiden der Pferdenatur war von entscheidender Bedeutung dafür, so schildert es Rudolf Steiner ganz deutlich, dass eben sich die menschliche Intelligenz entwickeln konnte, allmählich, dass einmal jetzt die körperliche Grundlage geschaffen wurde. Und daher wird das eben auch in den Imaginationen, wenn man es in sinnlichen Bildern schildern will, weil es anders nicht geht, ist das Pferd immer wieder das Symbol für die Intelligenz. Nicht, weil das Pferd so intelligent ist, aber weil das Bild dafür ist, was ausgeschieden werden musste, dass wir intelligent werden können. Manche mehr, manche weniger. Bitte.
Haben da die Zentauren irgendwas damit zu tun?
Ja, das hat natürlich was zu tun, weil das genau das Stadium scheidet, beschreibt, wo sich das zu trennen beginnt. Wo eben das sich aufrichtende Menschenwesen sozusagen herauswächst aus dem Pferdewesen. Man darf sich das natürlich nicht äußerlich so vorstellen, es sind nicht äußerlich irgendwann Zentauren herumgaloppiert. Aber geistig ist genau der Prozess, findet statt. Also es ist eine Übergangsnatur, die noch etwas Pferdemäßiges in sich hat, und die Menschennatur, die sich bereits ankündigt. Und das sind diese Zentaurenkräfte. Die verfügen nämlich über sehr starke Ätherkräfte, das Pferd auch, also gerade im Kopfbereich, über sehr starke Ätherkräfte, nur das Pferd kann sich durch seine Natur nicht hineinziehen. Wenn das Pferd diese ganzen Kräfte, die es in dem großen Ätherkopf hat, hineinziehen könnte, dann könnte es eine Gehirnbildung machen, die hochintelligent wäre. Und das hat der Mensch dann gemacht. Aber dazu musste das Pferd ausgeschieden werden sozusagen, und das behält seinen großen Ätherkopf. Das sind eigentlich wunderbare Gehirnbildekräfte drinnen, die aber beim Pferd nicht tätig werden. Darum kann es Pferd bleiben, darum kann es Pferd sein. Wir müssen einen Teil davon hineinziehen, weil die höchsten Ätherkräfte sind eigentlich notwendig, um dieses Gehirn durchzugestalten. Also das ist die vorderste Form, und dahinter steht natürlich noch höheres Geistiges, ist klar, da steht Seelisches, also Astralisches dahinter, da steht die Ich-Kraft dahinter, und da kommt zunächst noch von den höheren Hierarchien auch eine ganze Menge hinein, dass wir es ausgestalten können. Aber die wirklich vorderste Front, wenn ich so sagen will, der Plastiker, der das jetzt gestaltet, das Gehirn, das ist der Ätherleib, der ist der Tätige, der formt es durch. Und man könnte sagen, die Gedankenkräfte, die Denkkräfte formen das Gehirn. Die Denkkräfte, weil eigentlich die Lebenskräfte überhaupt im ganzen Körper sind dieselben Kräfte, die wir auch im Denken verwenden. Wir bedienen uns im Denken primär mal der Ätherkräfte, der lebendigen Ätherkräfte. Natürlich Ich dahinter und Astralleib und das Seelische alles dahinter. Aber im Denken kommt es runter bis auf die Ebene des Ätherleibs. Und die Kräfte, die wir im Denken rege machen, sind die Kräfte, die draußen die ganze Natur gestalten, aus dem Lebendigen heraus, und die Pflanzen, die Tiere in ihrer Lebenstätigkeit, aber eben auch uns selbst. Und zuletzt bildet es dieses hochkomplexe Organ des Gehirns, das dann fähig ist, diese Tätigkeit zu spiegeln, und dann wird es in Form unserer Gedanken ins Bewusstsein gehoben. Also das heißt, das Denken bildet sich sein Werkzeug selber, sein Werkzeug, das es braucht, um sich selbst anschauen zu können, sozusagen, letztlich. Einmal, also anschauen zu können, einmal zunächst in Form meiner Gedankentaten, die ich halt vollbringe. Das sehe ich zunächst einmal am physischen Gehirn, aber nur die fertigen Gedanken. Ich sehe nicht mehr den lebendigen Prozess. Der ist notwendig gewesen, um das Gehirn zu bilden und es immer wieder in Schwung zu halten, und weil im Grunde bei jedem Spiegelungsvorgang, bei jedem Nervenvorgang, der im Gehirn stattfindet, wird was zerstört da oben und das muss regeneriert werden. Diesen Regenerationsprozess kriegen wir eigentlich gar nicht mit, aber die Zerstörung kriegen wir mit. Und die gibt uns das Bewusstsein. Das ist, ja, Bewusstsein hat, ich habe das auch schon öfters gesagt, etwas gemeinsam mit dem Schmerz. Im Schmerz ist halt ein unspezifisches Bewusstsein, aber im Grunde ist jede Art von Bewusstsein, geht, wenn es zu stark wird, in Schmerz über. Das ist verwandt irgendwo. Und das hängt damit zusammen, dass Bewusstseinsprozesse mit Zerstörungsprozessen zusammenhängen. Und das ist in Wahrheit auch wieder klar, weil Geistiges in Wahrheit Stoffliches zerstört. Wo das Geistige eingreift ins Stoffliche, beginnt es, das Stoffliche letztlich zu zerstören.
Auch Empfindungen.
Ja, auch dort. Auch dort. Und auch das Seelische, das Astralische, wirkt eigentlich auch zerstörend drauf. Ich meine, Geistiges will halt eben vergeistigen, und vergeistigen heißt Auflösung des Stofflichen. Das nutzt nichts. So ist es halt. Aber jedenfalls können wir uns dieser Dinge jetzt gedanklich einmal bis zu einem gewissen Grad einmal auf erster Ebene verstandesmäßig bewusst werden, weil wir das Pferd aus uns herausgesetzt haben, bildlich gesprochen. Und solange dieser Prozess wirkt, solange also auch dieses Verstandesdenken, bis dieses Verstandesdenken zu seiner Reife gekommen ist, solange ist das Bild des Pferdes gerechtfertigt. Heute, im Zeitalter der Bewusstseinsseele, wirkt zwar dieses Verstandesmäßige ganz stark nach, hat vielleicht seine höchste Blüte erlangt, von mir aus, aber es ist eigentlich was in die griechisch-lateinische Zeit vom Ursprung her zurückweist. Also das heißt, das ist gar nicht die eigentliche Aufgabe unserer Zeit. Die eigentliche ist, diese Imaginationen zu entwickeln, das lebendige, gestaltende Denken, das an die Wirklichkeit herankommt. Und ab dem Zeitpunkt ist das Bild des Pferdes nicht mehr relevant. Das hat mit den Kräften des Pferdes dann nichts mehr zu tun. Weil die Kräfte des Pferdes, das sind die Kräfte, die wir hineingenommen haben, um das Gehirn zu bilden. Das imaginative Denken, das bereits ins Geistige eintaucht, bedient sich nicht mehr des physischen Gehirns. Für dieses Denken. Es wird es für alles mögliche andere noch lang brauchen, weil auch der Verstand in der alten Form nicht gleich deswegen verschwinden wird. Gibt eine lange Übergangszeit. Aber für das eigentliche, lebendige, imaginative Denken brauchen wir das physische Gehirn nicht. Wir brauchen den Ätherleib. Der Ätherleib stützt sich bis zu einem gewissen Grad auf den Flüssigkeitsorganismus. Also das hat was von mir aus mit dem Gehirnwasser noch zu tun. Also da hinterlässt seine Spuren irgendwo. Aber in Wahrheit ist es ein Prozess, der jetzt im Ätherischen abläuft und nicht mehr im Physischen. Und trotzdem aber bewusst wird. Das ist das, was wir jetzt lernen müssen. Also wenn wir ein imaginatives Bewusstsein erlangen wollen, heißt es, dass wir mit Hilfe des Ätherleibs bewusst werden. Und da ist es ganz lebendig. Da gibt es kein logisches Ableiten. Da gibt es auch nicht das Berechnen, so wie wir es machen, obwohl es ja wohl zum Beispiel den Klangäther oder Zahlenäther gibt. Aber Zahlenäther ist nicht einfach Rechnen, wie wir heute rechnen, sondern da geht es um Zahlenrhythmen, die in einer gewissen Beziehung zueinander stehen, in einer gewissen Harmonie miteinander stehen. Also das, wo der Pythagoras nachgeforscht hat und die Pythagoreer, da ging es auch nicht nur ums Rechnen. Das war das Abfallprodukt im Grunde davon, aber es ging da um diese Zahlenharmonien zu studieren und wie die in der Welt gestaltend wirken. Das ist noch ganz was anderes. Diese harmonischen Zahlenverhältnisse und so, das hängt mit dem Klangäther zusammen. Also es gibt verschiedene Ätherkräfte. Es gibt den Wärmeäther, es gibt den Lichtäther, es gibt den Klangäther, der hat eben mit diesen Harmonien zu tun, mit diesen Zahlenharmonien auch. Daher heißt er auch Zahlenäther. manchmal auch mathematischer Äther. In den mathematischen Gesetzmäßigkeiten spiegelt sich etwas davon wider, aber da muss man sehen, dass die Mathematik selbst auf mathematischem Weg nicht beweisbar ist, hundertprozentig. Das ist nämlich das Interessante daran. Das ist ja im 20. Jahrhundert gewesen, der spannende Satz von Gödel, also das ist ein großer Mathematiker, der bis dahin hat man das große Projekt gehabt, gut, also wir machen alles mathematisch, wir können alles berechnen, dann muss ich auch die Grundlagen der Mathematik selber mit mathematischen Mitteln darstellen können. Und zwar zur Gänze. Und der Gödel hat dann nachgewiesen, ja, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wenn ein mathematisches System hinreichend komplex ist, kann ich es mit seinen eigenen Mitteln nicht mehr beweisen. Sondern ich komme immer auf Sätze, die logisch unentscheidbar sind. Das heißt, ich weiß nicht, soll ich links weitergehen oder rechts weitergehen. Und damit scheitert jeder Beweis dann dran, weil ich also immer irgendwo ins Leere stoße. Also das heißt, Klangäther ist mehr als bloßes Rechnen mit festen Gesetzmäßigkeiten. Und dann gibt es noch den Lebensäther, das ist die höchste Form. Also der Lebensäther ist für uns zum Beispiel ganz wichtig, der gestaltet sogar bis ins feste, ins kristalline Element hinein. Der Klangäther arbeitet im flüssigen Stark. Der Lebensäther geht sogar bis ins kristalline Element hinein. Lichtäther hat was zu tun mit dem Luftelement und der Wärmeäther mit der Wärme eben. Wärmeäther und physisch messbare Wärme, das ist schon ganz nahe beisammen, da ist auch so ein Übergangspunkt. Daher kann er immer wieder sehr leicht gerade ätherische Wärme in physische Wärme umgehen, also in physikalisch messbare Wärme, und das kann hin und her gehen. Das sind ganz wichtige Übergangspunkte, gerade dort, wo ätherische Wärme in physische übergeht, beziehungsweise umgekehrt, das ist immer ein ganz spannender Punkt. Das ist der Punkt, wie eigentlich das Geistige letztlich bis ins Physische hinein eingreifen kann. Über das Tor geht es, über das Wärmetor. In Wahrheit immer. Und alles andere sind dann indirekte Wirkungen, aber da geht es direkt. Also auf der Wärmeebene ist es. Und daher im Blut ganz interessant, also Blutwärme zum Beispiel, unsere 37 Grad Celsius Körperwärme ungefähr, sind interessant, weil dort ein Übergangspunkt im Wasser ist, und Blut besteht zum größten Teil aus Wasser, und das ist ein Punkt, wo ununterbrochen physische Wärme in ätherische Wärme übergeht oder umgekehrt. In beide Richtungen geht es. Also da kann das direkt eigentlich, daher das Blut sehr direkt, nicht nur der Wärmeäther, sondern natürlich auch alles, was darüber im Geistigen ist, eingreifen über dieses Tor.
Und das Fieber ist eigentlich auch schon ein Übergang.
Fieber ist ein Übergang. Wenn man es jetzt von der geistigen Seite betrachtet, heißt das, dass ja jetzt aus der ätherischen Wärme, weil die kann ich mit dem Thermometer nicht messen, etwas hereingeholt wird ins Physische. Das heißt, etwas von Ätherkräften wird jetzt ins Physische verstärkt hereingeholt und fängt jetzt dadurch an, dann in der Folge hier die chemischen, biochemischen Abläufe im Körper zu beschleunigen. Also der Stoffwechsel wird angeheizt dabei, sozusagen, und jetzt laufen die im Grunde kreativ schaffenden Kräfte da bis in die Biochemie hinein einfach schneller ab. Und dadurch wird dann der Schutz erzeugt, eben zum Beispiel gegenüber Viren und dergleichen.
Aber man kriegt doch von der anderen Welt auch etwas
mit. Man kriegt unter Umständen von einer anderen Welt was mit, wobei man sagen muss, was bei den Fieberfantasien hereinkommt, muss man mit Vorsicht beachten. Also man muss nicht gleich glauben, dass das jetzt Berührung von der höheren Welt ist. Kann sein, muss nicht sein. Also in der Regel ist es ein Miterleben vor allem dessen, was jetzt im Körper da passiert. Und das kleidet sich in alle möglichen Bilder.
Und man verarbeitet auch etwas. Was
man heißt, verarbeitet auch etwas, ja, ja. Man verarbeitet
Dinge,
etwas.
Dinge, die man gar nicht haben möchte, werden dann ins Bewusstsein gekommen,
ja.
die man in früheren Lebensbereichen verdrängt.
Absolut. Ist daher immer eine große Chance. Also da kann sich sehr viel ändern und wenn man nur ein bisschen aufmerksam ist, wird man merken, wenn man durch so eine Fiebererkrankung, sei es eine Grippe oder was, durchgegangen ist, man ist ein anderer geworden. Ja, ja. Man ist irgendwie, hat sich was geändert. Ich meine, natürlich ist man noch dasselbe. Ich bin nicht jetzt der Herr Müller, wenn ich vorher der Herr Meier war, aber man merkt, es hat sich was geändert. Und wenn man genau schaut und nicht nur sehe Dinge, das war so schlimm und so schlimm und so schlimm, sondern wenn man wacher schaut, merkt man, es hat sich eigentlich was verbessert. Man hat irgendwas, vielleicht irgendwas verloren, was aber eh störend war, und man hat irgendwas an Reife gewonnen. Es ist also oft einfach ein Reifungsprozess. Daher ist es also gar nicht gut, einfach so gleich sofort Fieber zu unterdrücken, nämlich aus mehreren Gründen nicht. Also erstens ist es medizinisch nicht sinnvoll, weil ja gerade das Fieber die Abwehrreaktion zum Beispiel gegen Viren und dergleichen überhaupt erst beschleunigen kann und aufs richtige Tempo bringt. Also das heißt, weiß ich nicht, jetzt impfen zum Beispiel oder irgendwas geben und dann ein fiebersenkendes Mittel gleich dazu, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Und das Zweite ist aber, man verhindert dann auch also gewisse Umgestaltungsprozesse, dass man in Wahrheit letztlich indem man durch das Fieber durchgegangen ist, indem das Ich sich bewähren musste, weil das steckt dahinter, das übers Blut dann die Ich-Wärme da hineinbringt, weil die geistige Qualität kommt aus dem Ich letztlich heraus und das Ich kann sich jetzt einfach danach stärker verankern im Körper, ihn besser ergreifen. Und das geht's einfach. Also das heißt, sich besser inkarnieren in Wahrheit. Und daher, wenn man das grundsätzlich unterdrückt, ist das falsch. Ich meine, man muss es nicht extra provozieren, ich will nicht sagen, bitte, ich will jetzt ein Fieber, eine Änderung steht jetzt an. Ich meine, wenn man es braucht, wenn einem das hilft, das Fieber, und das kann helfen dabei, dann wird es schon kommen. Und dann ist es aber auch nicht gut, es unnötig zu unterdrücken. Natürlich, wenn man merkt, es steigt zu hoch und es wird lebensbedrohlich, dann hat man die Pflicht, da was zu unternehmen dagegen. Also das heißt nicht, lass der Natur frei ihren Lauf, sondern wir haben ja auch die Möglichkeit einzugreifen und zu schauen, dass es nicht vielleicht übers Ziel hinausschießt. Es ist nicht so, dass ein Mensch unbedingt deswegen sterben muss. Im Karma steht das in der Regel nicht immer so fest drinnen und es ist vor allem nie verboten zu helfen. Das schadet dem Karma überhaupt nicht, im Gegenteil, es ist wohltuend für das Karma beider, dessen, der überlebt und für des Arztes auch. Weil dann wird das Problem eben auf andere Weise gelöst. Nur man muss eben achten darauf, wie man das alles tut, damit auch wirklich der Mensch eine Chance hat, sein Karma eben wirklich zu bewältigen damit. Und nicht mal alles versucht, dass er diesem karmischen Problem aus dem Weg geht. Daher wird es auch für die Zukunft immer wichtiger werden zu spüren, ja warum ist der Mensch eigentlich krank? Warum will der krank sein? In Wahrheit steckt da das Ich dahinter. Er will aus bestimmten Gründen krank sein. Weil er einfach aus seinem wirklichen Ich heraus weiß, ich brauche diesen Anstoß. Ja, vielleicht sogar, selbst wenn es eine tödliche Krankheit ist, dann brauche ich es, um das mitzunehmen ins nächste Leben hinein. Es ist nicht willkürlich. Aber ich kann natürlich als Arzt trotzdem etwas Gutes dem Menschen tun, wenn ihm vielleicht eben verhindere, dass er stirbt, aber ihm vor allem auch irgendwo einen Anstoß dazu gebe, sein Karma zu bewältigen. Weil Karma kann sich auf verschiedensten Wegen erfüllen. Es geht immer um die Aufgabe, die zu bewältigen ist. Wenn die bewältigt wird, ist es gut. Die kann mit drastischen Mitteln bewältigt werden, vielleicht aber auch mit sanfteren. Das ist nirgends gesagt. Also, es ist völlig falsch, Karma als sozusagen Prügelstrafe aufzufassen. Das wäre völlig falsch, also die Strafe Gottes oder was. Es ist unser Selbsterziehungsmittel. Karma ist nichts anderes als unser Selbsterziehungsmittel. Wir haben in der Vergangenheit verführt durch die Widersacher halt was Schlechtes getan, etwas, was die Welt und uns selbst schädigt, und das wollen wir wieder in Ordnung bringen, weil wir wissen, dass wir nur so geistig vorwärts kommen. Weil es nutzt uns nichts, wenn wir auf einem Gebiet 5 Riesenschritte machen, aber auf dem anderen stehen wir noch 10 Schritte zurück, weil wir dort eben einfach ein Problem liegen lassen haben, was falsch gemacht haben. Da machen wir irgendeinen Spagat, an dem wir mit der Zeit nicht mehr da backen. Das heißt, wir selber wollen diese Dinge aufarbeiten. Wir selber. Ich weiß, dass das im Moment der Krise nicht der naheliegendste Gedanke ist. Und dann flucht man und sagt, wieso mir, gerade ich, und wieso. Und das passt jetzt überhaupt nicht in mein Leben hinein, es passt in Wahrheit schon hinein. Vielleicht auch, weil es das Leben ganz drastisch ändert. Und nach 10 Jahren weiß ich, jetzt hat es mich zu meiner eigentlichen Lebensaufgabe gebracht, wenn ich wach genug bin. Also das zählt zu dem, was ich am Anfang erwähnt habe, zu spüren, auch die Impulse, die von außen kommen, auch mit einer Krankheit, die kann äußere oder innere Ursachen haben, aber es können eben auch äußere sein, siehe aktuelle Covid-Krise, da ist ein äußerer Faktor dabei, es ist aber auch ein innerer Faktor dabei. Und der hängt eigentlich mit dem zusammen, wie man darauf reagiert, ob man krank wird, ob man nicht krank wird. Es hängt von vielen Dingen ab. Wie gesagt, damit möchte ich nicht jetzt sagen, wir brauchen gar keine Maßnahmen machen. Man könnte sich vieles sicher sparen. Muss man auch dazu sagen, sagen auch viele Wissenschaftler. Aber grundsätzlich gewisse Schutzmaßnahmen und dergleichen, das ist absolut okay. Und natürlich alle Hilfe, die man angedeihen lässt, die vernünftig ist. Also zum Beispiel, was jetzt an Impfungen geplant ist, die rauskommen und die schon jetzt im Versuchsstadium sind, das ist der helle Wahnsinn. Weil es gegen nicht einmal nur aus geistiger Sicht, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht, das ist der helle Wahnsinn, weil im Grunde alle Testverfahren, die sonst notwendig sind, in Wahrheit unterlaufen werden, alle Sicherheitskriterien gemildert werden, es werden die Studien, also normal sind da 3-stufige Studien notwendig mit immer größeren Gruppen, an denen es getestet wird, die müssen normalerweise nacheinander absolviert werden und dazwischen sind Pausen, dass man mal schaut, welche Nebenwirkungen haben die ersten, danach wird die zweite geplant und so weiter, die werden jetzt parallel gemacht. Das heißt, während der erste Test mit einer kleinen Gruppe läuft, läuft schon dann die nächste Testgruppe, vielleicht ein bisschen später begonnen, läuft schon. Eigentlich müsste die hinten auch sein und da müsste Zeit dazwischen sein. Und die dritte, also der Großversuch im Grunde mit, weiß ich nicht, 30.000 Menschen oder so Freiwilligen natürlich, läuft jetzt schon. Die Erfahrungen, die man aus England kennt, also dass also zumindest 20% schwere Nebenwirkungen haben, mit heftigen Fieber, Schmerzen und so weiter, dass es einer nächsten Gruppe schon von Haus aus also jetzt Schmerzmittel geben. Schon gleich also Impfung plus Schmerzmittel sozusagen, weil sie es kaum aushalten. Und abgesehen davon mit einem im Grunde sehr neuen Impfverfahren, mit diesem Impfverfahren auf der Basis der DNA, also der Erbsubstanz des Virus, das heißt, da wird Virus-DNA im Grunde gespritzt, dass der Körper angeregt wird, also Antikörper zu bilden. Was das tut, ist nur sehr problematisch, weil, also wenn es mit DNA gemacht wird, tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass es ins menschliche Genom eingebaut wird. Das ist Gentechnik im Grunde. Ungewollte halt dann. Aber das passiert in der Natur auch draußen. Wenn es der RNA-Wirkstoff ist, ist die Gefahr weniger groß, aber es ist trotzdem also auch experimentierend, bis in den genetischen Bereich hineingeht.
Bitte nochmal das Wort. Was ist denn
die RNA. Also es gibt die DNA, das ist die sogenannte Desoxyribonukleinsäure, also die ist die physische Grundlage unserer Erbsubstanz. Und es gibt die Ribonukleinsäure, das ist die RNA. Die spielt sehr, sehr viel Rolle bei den Prozessen dann, wie das Erbgut interpretiert wird und umgesetzt wird in Eiweiß und so weiter. Da spielt die RNA auch eine Rolle, aber die baut sich nicht direkt ins Erbgut selber ein, weil die ist ein DNA. Also das heißt, wo man jetzt einen Wirkstoff hat, wo DNA drinnen ist, Virus-DNA, es ist sehr wohl aber die Gefahr möglich, sie ist nicht riesengroß, aber möglich, dass sie umgekehrt ins Erbgut eingebaut wird. Diese Möglichkeit gibt es grundsätzlich einmal. Ja. Und vor allem, weil ja Viren in der Natur gerade diese Aufgabe auch unter anderem haben, nämlich genauso ein Gentransfer zwischen den verschiedenen Spezies, zwischen den verschiedenen Individuen herzustellen und damit dem großen Künstler Natur, wenn ich es jetzt so sagen darf, halt Möglichkeiten gibt, mit dem allen zu spielen. Also wir haben, weiß ich nicht, wie viele Millionen Viren in uns und wir brauchen sie und die ganze Natur braucht sie. Es ist, ein Virus ist ganz was Normales und auch Coronaviren gibt es eine ganze Menge, nicht nur den, der jetzt aktuell ist. Übrigens, wahrscheinlich haben wir gegen Coronaviren schon mittlerweile längst eine natürliche Immunität zu einem hohen Grad. Also es gibt auch Versuche, die zeigen, dass Leute, die noch überhaupt mit Covid nicht in Verbindung gekommen sind, sehr wohl aber gegen das auch immun sind. Und zwar nicht von den Antikörpern her, sondern von den Lymphozyten her. Weil das ist der zweite und der eigentlich wesentlichere Abwehrmechanismus sind die Lymphozyten, die weißen Blutkörperchen. Und die trainieren das ganze Leben lang eigentlich. Und die haben eben viele Erfahrungen mit anderen Coronaviren, weil die gibt es seit Menschengedenken. Das sind ja nichts Neues, die Coronaviren als solche. Also der jetzige ist ja nur eine besondere Mutation. Und die Lymphozyten erkennen das einfach. Die sind nicht auf Antikörper, die Antikörper sind sehr spezifisch für den, der jetzt da ist. Die Leukozyten gehen, wie die Studien gezeigt haben, im Grunde gegen alle Coronaviren. Weil die erkennen das an anderen Sachen, nämlich vor allem an den Abfallprodukten, die der Virus erzeugt, wenn er sich vervielfältigt. Und diese Abfallprodukte sind bei den Coronaviren oder auch bei anderen Viren sehr ähnlich. Und da stürzen sie die drauf. Das heißt, wenn die Lymphozyten eine stärkere Tätigkeit in diesem Abfallbereich sozusagen registrieren, dann stürzen sie sich auf jeden Fall mal drauf und schauen, dass dem Einhalt gebieten. Das heißt, wir haben zu 80% ungefähr eine natürliche Immunität sowieso schon gegen das Ganze. Was auch mit erklärt, dass in Wahrheit ja relativ wenig Krankheitsfälle wirklich ausbrechen. Also das nur so als Hintergrund. Aber unverantwortlich ist die Sache mit der Virusgeschichte und unverantwortlich ist es zu sagen, wie es Politiker tun, die Covid-Krise ist beendet, wenn es die Impfung gibt. Also wenn man die Impfung anfängt dann zu verteilen, dann werden die Probleme überhaupt erst anfangen. Das kann man mit ziemlicher Garantie sagen, dass dann erst wirkliche Probleme anfangen. Zumindest für einzelne Menschen. Vielleicht nicht ein pandemisches Problem, aber für viele Behandelte. Und vor allem die sich jetzt gesunder impfen lassen dagegen.
Sind Empfindung. Also bei einer Grippe, wenn man sich Grippe impfen lässt, dann hat man meistens einen Schnupfen.
Ja. Ja. Ja, also das ist nur so eine Randbemerkung.
Was ist die Virusgeschichte? Das habe ich noch nicht verstanden.
Bitte?
Was ist die Virusgeschichte, die auch unverantwortlich ist?
Naja, beim Virus, also diese Impfung, das ist vorhin, das ist das wirklich Unverantwortliche. Ich meine, in einem Höllentempo von weniger als einem Jahr wird im Grunde praktisch neues Verfahren entwickelt, weil da gibt es also noch wenig Dinge, es gibt erste Ansätze dazu und es gab was bei der Schweinegrippe, hat man schon damit experimentiert und da hat es nicht wirklich funktioniert. Ja, es ist, ja, natürlich, aber, also diese Dinge sind einfach zu bedenken, das kann nicht funktionieren, das ist also was ganz Unheilsames und man muss dann denken, dass das natürlich auch die Dinge sind, die dann eben nicht nur körperliche Schäden erzeugen, sondern die haben einen starken Einfluss auf das Immunsystem, auf die ganze Immuntätigkeit und mit der Immuntätigkeit sehr eng verbunden sind die Ätherkräfte, die Lebenskräfte. Weil deren Werkzeug ist eben das Lymphsystem, das Immunsystem, die weißen Blutkörperchen, das alles, das ist eines der Hauptwerkzeuge des Ätherleibes im Grunde. Der wirkt über dieses Medium. Und das heißt, da führt man im Grunde lebensschwächende Kräfte ein, lebenszerstörende Kräfte ein. Und das hat Wirkungen für die Gesundheit auf dem körperlichen Bereich, sie hat aber auch Wirkungen auf die Denk- und Erkenntniskräfte. Die werden nicht so offensichtlich sein.
Was hat Wirkungen da?
Naja, solche Impfmaßnahmen, die ins Immunsystem eingreifen, dadurch auch in den Ätherleib eingreifen. Und das hat Wirkungen eben auf die Lebenstätigkeit, aber eben auch auf die Denktätigkeit. Und auch nämlich auf die Möglichkeit, genügend Ätherkräfte loszulösen vom Gehirn und in ein lebendiges Denken dann zu gehen. Weil da werden besonders gesunde und starke Ätherkräfte benötigt. Und wenn die geschwächt werden, dann werden sie erst recht, dann haben sie eh schon genug zu tun, dass sie überhaupt das Gehirn in Stand halten. Also das hat Einflüsse, die sehr, sehr weitreichend sind. Und das ist also halt einfach im Grunde gefährlich, diese Illusion zu erzeugen, ach super, wenn es endlich die Impfung gibt, sind wir das Problem los. Das kann sehr leicht also zu dem führen, dass dann die richtigen Probleme überhaupt erst anfangen. Aber das sind die Probleme des Verstandesdenkens. Des Verstandesdenkens, das erstens mit dem lebendigen Anfang, des Verstandesdenkens, das eigentlich ein Werkzeug des Egos ist und weniger des Ich. Meine, durch die Stufe muss man durch. Aber wenn man sieht, also bei den Griechen kommt es noch in Wahrheit aus dem Geistigen irgendwo heraus, geht dann schon hinunter, wird langsam vom Ego ergriffen, bei den Römern dann ganz stark. Und dann das christliche Abendland ist das Ringen darum, ob da das Ich was zu sagen hat oder ob das Ego was zu sagen hat. Und in Wahrheit, wenn man sich die Entwicklung anschaut, die ganze Theologie, die sich entwickelt hat, ist zu einem großen Teil bereits sehr stark von Egoismen geprägt. Machtinteressen und so weiter. Spielt hinein, nicht bei so Leuten wie Thomas von Aquin oder so, es gibt große und die sind trotzdem anerkannt, aber trotzdem, wie ihre Schriften dann ausgelegt werden und verwendet werden, ist schon wieder ein anderes Kapitel. Das ist der Punkt. Also wir müssen die Probleme lösen, die mit dem Ausscheiden des Pferdes verbunden ist. Und dann will ich jetzt, wir gehen ja langsam schon aufs Ende zu, mal ein bisschen was lesen, was da passiert. Also es kommen jetzt tatsächlich einmal die Pferde. Nämlich bei der Öffnung der ersten Siegel. Und ich sah, das Lamm öffnete eines der sieben Siegel und ich hörte eines der vier Tiere mit Donnerstimme sprechen, komm. Und ich sah, siehe, ein weißes Pferd, und sein Reiter hielt einen Bogen in der Hand, und es wurde ihm eine Krone auf das Haupt gesetzt. Als Sieger zog er aus zu weiteren Siegen. Ja, also diese Siege sind vor allem einmal geistige Siege. Dieser Reiter ist noch nicht jetzt der große Kämpfer, auch wenn er einen Bogen in der Hand hat. Dieser Bogen ist vielleicht schon ein Bild, also für den Pfeil, der durch das Denken abgesendet wird, der also zielgenau trifft, aber es ist also noch wenig im äußeren kriegerischen Sinn gemeint. Es sind ja überhaupt Bilder für seelisch-geistige Ereignisse. Ja, das sind Kräfte, die herausgekommen sind dadurch, dass eben das Pferd in der atlantischen Zeit ausgeschieden wurde. Und es sind jetzt ganz spezielle Kräfte, die hier beschrieben werden, die nämlich wo während der Kulturepochen sichtbar geworden sind. Das könnte man jetzt die Frage stellen. Weil zuerst wird es körperlich veranlagt, aber das kommt in den Kulturepochen dann auch irgendwo heraus. Da ist zuerst eine körperliche Basis geschaffen und diese Basis muss aber dann nach und nach erst seelisch-geistig ergriffen werden, um überhaupt was damit anfangen zu können. Und das Erste, wo im Grunde noch sehr schwach das Gehirn benutzt wird, um diese Kräfte hereinzuholen. Aber es ist schon da, aber es ist ein Übergang da, wo es jetzt nicht mehr das alte Hellsehen ist. Das alte Hellsehen war zwar auch an den Körper gebunden, was im Gegensatz zum heutigen eben nicht mehr der Fall ist, aber es war mehr auf die unteren Regionen konzentriert. Also es war eher das Bauchhellsehen, vielleicht dann ein Brusthellsehen, aber nicht wirklich ein Kopfhellsehen. Das ist das Letzte, was kommt. Aus dem Kopfhellsehen entsteht dann das intellektuelle Denken letztlich. Aber was als Erstes herauskommt, ist eben noch ganz schwach intellektuell und es ist noch sehr viel altes Hellsehen drinnen in Wahrheit. Das wird hier beschrieben im Grunde. Daher ist das weiße Pferd, die weiße Farbe, das ist die weißeste Farbe fürs Geistige im Grunde. Also wo die hier in der Apokalypse auftaucht, ist das für das geistige Licht im Grunde die Farbe. Und die Krone, die er noch hat, aufs Haupt gesetzt. Also es fängt jetzt an, die Zeit, wo altes Hellsehen beginnt überzugehen in das Denken. Aber noch sehr im Ätherischen ist, noch nicht wirklich so ganz gebunden ist. Naja, wo ist dieser Übergang? Der ist in den Kulturepochen in der urindischen Zeit am Anfang. Da ist der Übergang, die Atlantier hatten im Wesentlichen noch das Hellsehen, das wirkt noch hinein in die urindische Zeit. Aber es beginnt bereits überzugehen, langsam in das, was später Verstandestätigkeit werden wird. Sagen wir es einmal vorsichtig so. Es ist jetzt der Übergang, dass die hellsichtigen Bilder übergehen in, na, ich sage einmal, Fantasievorstellungen, die aber aus dem Geistigen kommen. Aber Fantasievorstellung, da greift bereits auch das Verstandesmäßige hinein. Halt noch nicht so kalt und logisch präzise, gestaltend noch, da ist noch viel Lebendiges drinnen, aber es ist bereits in die sinnliche Sphäre hineingezogen. Nicht mehr? Fantasiebilder stützen sich bereits auf Sinneseindrücke, die man im Gedächtnis trägt, auf Sinnesqualitäten. Es stellt in sinnlichen Bildern dar. Das heißt, man hat in der urindischen Zeit den Übergang vom wirklichen astralischen Hellsehen in eines, das sich nur mehr in Sinnbildern, also in sinnlichen Traumbildern, wenn man so will, ausdrückt. Da ist genau der Übergang und das zieht sich dann durch die ganzen Kulturepochen, solange es überhaupt nur Hellsehen gibt, durch, dass es immer stärker in sinnesähnliche Bilder gekleidet wird, also wie Traumbilder einfach. Und das heißt, das alte Hellsehen war dieses alte Hellsehen, das jetzt in der Zeit entsteht, von der urindischen Zeit bis, naja, im Grunde bis in den Beginn der ägyptisch-chaldäischen Zeit hinein und dann nur mehr für wenige. Es gibt natürlich immer welche, es gibt heute noch Nachzügler, die das immer noch das Alte haben, aber das sind ganz wenige. Aber das Typische für die Zeit ist, dass es sich in sinnliche Bilder kleidet. Die Imaginationen. Weil die Imaginationen sind eigentlich seelische Wahrnehmungen. Da gibt es kein sinnliches Bild dazu. Aber jetzt in der Zeit, beginnend in der urindischen Zeit, geht es über vom eigentlichen seelisch-imaginativen Erlebnis in ein sinnbildliches, imaginatives Erlebnis. Es ist schon ein inneres Bild, wie ein lebendiges Vorstellungsbild, wie ein lebendiges Traumbild. Man kann schon sagen, es ist nicht die Außenwelt, weil die sehen sich ja noch gar nicht so ganz wach, aber sie sehen auch nicht mehr die reinen Imaginationen, sondern den Übergang. Sie fangen zu träumen an, in Wahrheit vom Geistigen, und sie träumen auch schon ein bisschen von der Außenwelt. Und das ist der Übergang. Und sie sehen aber, das, was von der Außenwelt kommt, das verdunkelt mir eigentlich die wirkliche Imagination. Da zieht sich der Schleier der Maya drüber. Die Maya ist diese Todesgöttin auch, die diesen finsteren Schleier drüber zieht. Den sie eigentlich als Verfinsterung empfinden. Also, bitte.
Der inneren Vorstellung, die man eigentlich dann besser noch dann einen Impuls von außen bekommt, aber man muss einfach den inneren Impuls setzen.
Ja, man muss erstens den inneren Impuls setzen. Heute ist es wichtig, dass man selber den inneren Impuls setzt. Das ist also für die heutige geistige Wahrnehmung ganz wichtig. Also man muss sich bewusst aktiv in der Imagination erleben. Das ist wichtig. Also schlecht ist es dort, oder veraltet ist es dort, wo es zum Beispiel Visionen sind. Also Visionen ist in etwa das, der Übergang von der wirklichen Imagination zum sinnbildlichen Erleben, aber das eben einfach kommt, das einem überfällt, jetzt habe ich die große Eingebung, ich sehe etwas. Also das betrifft alles, was Medien sind, das betrifft also ein Medium, das gar nicht bewusst ist dabei, das betrifft im Grunde alles, was heute so modern ist, was im Grunde Bezeichnung aus der New Age Bewegung kommt, mit dem Channeling. Man ist ein Channel, irgendeine geistige Wesenheit spricht durch dich sozusagen oder erleuchtet dich. Sicher, du bereitest dich irgendwie vor durch Meditation oder sonst was, aber das eigentliche Erlebnis wird dir einfach geschenkt. Du kriegst es aus der geistigen Welt irgendwo. Dann ist das ein alter Weg. Du musst heute dir bewusst sein, dass ich so wach bin, wie ich wach bin, dass ich weiß, ich denke einen bestimmten Gedanken. Ich denke den Gedanken des Dreiecks. Da weiß ich ganz genau, ich denke ihn. Und wenn ich nicht denke, dann habe ich ihn halt einfach nicht. Aber ich weiß auch ganz genau, dieses Dreieck hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ich kann ihm nicht aufzwingen, jetzt zu sagen, liebes Dreieck, ich hätte aber gern, dass du eine Winkelsumme von 290 Grad hast und nicht von 180. Dann wird sich das Dreieck, sofern es ein ebenes Dreieck ist, sich sträuben dagegen. Und ich werde es in Gedanken nicht zusammenbringen, aber trotzdem muss ich aktiv diesen Gedanken denken und die Idee des Dreiecks überkommt mich nicht einfach als Eingebung. Das hätten sich die Schüler wahrscheinlich freuen manchmal in der Schule, wenn das als Eingebung käme, aber es hat seinen guten Grund, dass das eben heute nicht passiert. Und da muss man ganz stark unterscheiden. Nämlich die große Gefahr heute ist auch, dass man nur dann, wenn man auf diesem bewussten Weg der geistigen Erfahrung ist, dass man sich bewusst ist, ich schaue, ich wende meinen geistigen Blick einer bestimmten Sache zu. Nur dann kann man sicher sein, wo man da sich eigentlich bewegt im geistigen Bereich. In dem Moment, wo es gechannelt ist, weiß ich in Wahrheit nicht, welche geistige Wesenheit das ist, die mir das eingibt. Und das ist der Haupttrick der Widersacher, dass sie sich natürlich in der schönsten Form präsentieren und von Liebe, von Friede, von Glück der ganzen Welt am besten sprechen und das mitbringen und schöne Bilder bringen. Und in Wahrheit geht es in eine ganz andere Richtung. Also da helfen meistens luziferische Geister mit. Das ist also bei, wage ich hier auch öffentlich zu sagen, bei sicher 70-80% der esoterischen Bewegungen ist das der Fall, dass da Luziferisches hereinkommt, was nicht ausschließt, dass auf der anderen Seite das Arimanische sich dadurch von der anderen Seite erst recht breit machen kann. Und das ist auch eine der Eingriffsmöglichkeiten, die die Widersacher haben. Also die Widersacher arbeiten einerseits über das materialistische Äußerliche. Das ist die eine Seite, und die andere Seite ist, dass sie versuchen natürlich über alle spirituellen Bewegungen hereinzukommen. Das ist sogar der eigentliche und der fast noch gefährlichere Angriffspunkt.
Wenn ich mit dem Licht verbinde und mit der Liebe, die ja eigentlich die Allkraft ist, ja. Und dieses Licht
muss dann das
andere abwenden oder mich da in den Fokus setzen.
Das ist richtig. Wenn ich mich so bewusst in die Meditation begebe und mich mit dem Licht versuche zu verbinden und das tue und das selbst tue eben in der Meditation, dann ist das sicher sehr, sehr gut. Das ist gar keine Frage. Ich meine, schlecht ist es, wenn mir dann von irgendeinem Meditationslehrer oder Guru oder sonst was dann jetzt irgendwelche Anweisungen zugeströmt werden und irgendwelche Bilder vermittelt werden oder Bilder suggeriert werden sogar. Ich meine, es gibt genug Meditationspraktiken, die zwar also von Sinnbildern, die man sich einmal vorstellt, das wäre noch nicht das Problem, aber die dann übergeführt werden fast, ich will nicht sagen Halluzinationen, aber halt so Visionen, die vielleicht daraus entstehen. Ich meine, es ist kein Problem, heute in einem Wochenendkurs jemand hellsichtig zu machen. Aber auf die ungute Art, das ist gar kein Problem. Du kommst zu irgendwelchen Erlebnissen und sagst, ich habe jetzt einen Engel geschaut. Weil du schaust ihn, weil die erstens der Guru dort hingeführt hat und weil du ihn ja selber auch sehen willst. Und du hast da eine gewisse Vorstellung, wie der Engel ausschaut. Und schau an. Ja.
Aber auch die Gruppe, wenn das in einer Gruppe
ist. In einer Gruppe ist, kann sich das noch verstärken. Daher sind Gruppenmeditationen auch mit Vorsicht zu genießen. Sie können natürlich im positiven Sinn verstärkend wirken, aber da muss man eben wirklich sicher sein, dass da nichts Falsches reinkommt. Von keinem der Teilnehmer und schon gar nicht von irgendwem, der das vielleicht leitet oder so. Also das sind sehr, sehr heikle Dinge. Und daher sieht man schon gleich, also dieses erste Siegelbild sozusagen, also das Öffnen des ersten Siegels, das Bild muss uns heute auch interessieren. Nämlich, wie gehen wir damit um? Weil genau solche Kräfte sind heute auch da. Aber jetzt eben nicht im guten Sinne dann, sondern im negativen Sinn. In unsere Zeit heute passt es nicht rein. Es hat hineingepasst und war notwendig und sehr gut in der urindischen Zeit und mit ein bisschen Nachwirkung halt dann auch, also mit seiner Nachwirkung letztlich bis zur Zeitenwende hinein im Grunde. Da konnte man aus dem Positives herausholen, heute muss es verwandelt werden. Also heute müssen wir es anders angehen. Und wir sehen aber, dass sich ja jetzt diese Öffnung der Siegel ja in Wahrheit ja überhaupt auf das sechste Hauptzeitalter, also auf das Zeitalter nach den Kulturepochen bezieht, dass es diesbezüglich dann auch eine besonders große Aufgabe geben wird. Weil dann erst wird dieses Siegel so richtig entsiegelt. Also das heißt, dort wird sich dann ganz groß entscheiden, haben wir die neuen Kräfte gefunden, um zum Geistigen zu kommen, oder versuchen wir immer noch mit was Altem hausieren zu gehen, was längst überwunden sein sollte. Weil heute ist es schon relativ gefährlich, wenn man sich sozusagen nur auf die urindische Weise verbinden will mit dem Geistigen. Das ist heute schon sehr problematisch. Aber wirklich gefährlich wird es dann werden im sechsten Hauptzeitraum am Anfang. Also da ist dieser Krieg aller gegen alle und es geht dann darum, aus diesem Krieg aller gegen alle wirklich eine neue Entwicklung anzustoßen. Und wenn ich da dann mit den unverwandelten alten Kräften herauskomme, dann wird das problematisch werden. Ich brauche zwar etwas, das Bild ist ja nicht ganz unfreundlich, was da steht, aber trotzdem werden wir dann wissen müssen, wie wir damit umgehen, nämlich aus vollem Ich-Bewusstsein heraus und ja nicht aus etwas Unbewussten, aus unbewussten Impulsen, weil dann haben uns dort die Widersacher wirklich. Dann ist die ganze folgende Entwicklung auch in diesem sechsten Hauptzeitalter gefährdet im Grunde. Also für alle, die dann schon am Anfang diesen alten Kräften verfallen. Und daher wird dann in der nächsten Epoche extrem stark kommen müssen die Auseinandersetzung mit diesen alten Kräften und gegen die ankämpfen. Und zu entdecken, dass ja da, gut, da sind vielleicht zuerst nur die Luziferischen da, aber jetzt tauchen unten die Arimanischen ganz stark auf. Die machen sich breit. Das werden wir vielleicht das nächste Mal näher besprechen. Es gibt dazu in Wahrheit keine konkreten Angaben von Rudolf Steiner, aber wir können ja mal ein bisschen versuchen hineinzuleuchten, was wird sich denn dann auf Erden wirklich alles tun in diesem sechsten Hauptzeitalter. Aber es wird also sehr schnell dann auf diese erste Phase mit dem weißen Pferd wird eine Zeit der geistigen Auseinandersetzung kommen. Und zwar eine geistige Auseinandersetzung, der, wie soll ich sagen, jetzt im guten Sinn entwickelten Lichtkräfte ist, aber das Ich-Bewusstsein dabei ist. Also das weiße Pferd sozusagen, aber wo der wirklich sicher darauf sitzt und er der Herr darüber ist. Das wird ein bisschen angedeutet als Aufgabe. Dass er der Reiter ist, dass er sogar die Krone kriegt. Und dann von Sieg zu Sieg geht. Aber geistiger Sieg. Also das müssen wir da lernen. Aber dann kommt die zweite Epoche eben ganz stark die Auseinandersetzung mit den Widersachern und namentlich eben mit den arimanischen Kräften. Weil wenn wir das erste Öffnung des ersten Siegels, wenn wir das bewältigt haben, dann haben wir die alten Kräfte wirklich zu neuen umgewandelt. Die haben wir jetzt zur Verfügung. Dann ist aber auch der Luzifer kein großes Problem mehr für uns. Dann kann der uns nicht mehr so leicht was vorgaukeln. Weil der bedient sich eben einfach immer der alten unbewussten Kräfte. Der macht uns gern hellsichtig oder schauend, aber halt nicht aus eigener Kraft heraus in Wahrheit und daher führt er uns so sukzessive in sein Reich hinein. Also dieses weiße Pferd bedeutet auch, dass wir diese Kräfte jetzt selber ganz bewusst aus dem Ich heraus leiten müssen. Wir müssen nicht mehr reiten. Wir sind gar kein Tauren mehr, sondern wir sind jetzt der Reiter auf dem Pferd. Das ist das ganz Wichtige. Wir sind es im Laufe der Zeit geworden. Es ist ja interessant, also, dass die Pferde gezähmt werden, ist eigentlich, so richtig ist das eigentlich erst in der ägyptischen Zeit. Nicht in der urpersischen Zeit, wo sonst die Zähmung der Tiere beginnt, sondern erst etwas später. Und das hat was damit zu tun, dass da die Empfindungsseele entwickelt wird. Das heißt, die seelische Verinnerlichung beginnt. Und da erst können wir so richtig beginnen mit dem Pferd in uns umzugehen oder den Kräften, die wir den Pferden zu verdanken haben, nämlich diese gewaltigen Ätherkräfte, die das Pferd draußen hat, die wir aber hineingenommen haben. Und dann können wir auch äußerlich das Pferd sozusagen beherrschen oder eine Partnerschaft mit ihm eingehen, weil eigentlich ist es der wirkliche Reiter herrscht nicht über das Pferd, sondern das Pferd folgt ihm. Es ist willig. Und es trägt ihn dorthin und trägt also gewisse Dinge natürlich bei, den Weg zu finden und sonst was unter Umständen, was der Reiter gar nicht kann. Aber trotzdem, er gehorcht dem Willen des, oder folgt dem Willen des Reiters.
Das zeigt sich noch in dieser bestimmte Sportart als Frisur.
Ja.
Da wird das zur Hoch.
Wird das, wird, natürlich. Wird das geübt in einer gewissen, natürlich.
Ja. In Sana sogar das weiße Pferd.
Ja.
Sogar,
ja,
das
natürlich.
Setzt sich das alles fort, oder?
Natürlich, ja.
Das ist auch wunderschön und wir empfinden ja auch viel dabei, wenn wir das sehen.
Ja, ja.
Dass der Mensch.
Ja, ja, absolut. Also mit den Pferden umgehen ist was ganz Tolles. Und wenn ein Reiter richtig mit seinem Pferd umgeht und es gut behandelt und gut mit ihm umgeht, ist es wohltuend für das Pferd, es ist wohltuend für die Elementarwesen, die damit verbunden sind. Also gerade die Beziehung überhaupt des Menschen zu Tieren, also die ihm nahestehen, hat sehr viel zu tun mit Elementarwesen. Da werden auch neue Elementarwesen gebildet, gerade aus dieser Beziehung heraus. Die würden nicht entstehen, wenn das Pferd nur in der Natur leben würde und nicht dem Menschen begegnen würde. Da entsteht was Neues und da nimmt auch die Gruppenseele des Pferdes etwas mit dadurch und gewinnt was Neues dadurch. Also das ist eigentlich ganz, ganz was Tolles.
Ja, auch zu den Tieren, wo man die stärkste Beziehung haben kann.
Das, ja, ja.
Hundefreundschaften, Pferdefreundschaften.
Ja, ja, absolut.
Diese Intensität gibt es auch absolut, bei Tierarten.
Ne? Absolut. Und daher wird es natürlich wichtig, also dass der Mensch eben auch zu den Tieren so ein nahe Verhältnis begründet. Das wird mit anderen Tierarten auch so sein. Also das heißt, die Zukunft wird auch nicht sein, irgendwo die unberührte Natur draußen und die Wildtiere, die so sind, wie es vor Jahrtausenden waren. Es wird sich ändern. Es wird, die ganze Erde wird von einer Naturlandschaft zu einer Kulturlandschaft werden. Aber nicht halt, wenn es möglich ist, nicht einfach durch Naturzerstörung, sondern durch Umwandlung der Natur. Das ist eigentlich unsere große Aufgabe. Da haben wir nur eine große Aufgabe vor uns. Einerseits durch äußere physische Taten, aber andererseits auch vor allem natürlich und noch viel mehr durch die geistigen Taten, die wir setzen. Weil den Hintergrund brauchen wir dazu.
Ja, da haben wir noch einiges zu tun, weil gerade bei den Pferden, die Pferdehaltung ist eine sehr brutale heutzutage.
Ja, natürlich. Natürlich. Also da ist viel zu tun und da muss man zum Beispiel sehen, wie vielfach die Araber dort, wo sie wirklich auf ihrer Höhe waren, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, die diese wirkliche Liebe zu den Pferden entwickelt haben. Und aus dem nicht einfach nur mit Peitsche und sonst was, das waren die Schlechten eigentlich, sondern wo wirklich diese innige Beziehung da ist, wo der schlaft bei seinen Pferden und der ist mit ihnen verbunden und die Pferde mit ihm. Dort funktioniert es, waren sicher nicht alle, aber das ist dort eine ganz besondere Beziehung gewesen. Und natürlich dort, wo man die Pferde schlecht behandelt, sie nur als fürs eigene Ego sozusagen verwendet im Krieg oder sonst was, und sie schlagt und peitscht und mit Sporen antreibt und solchen Dingen, dann ist es natürlich genau das Gegenteil davon. Dann entstehen dadurch auch nicht gute Elementarwesen, ist auch ganz klar. Aber das alles hängt damit zusammen, dass halt wir unser geistiges Pferd zu reiten verstehen. Das hängt sehr zusammen. Ich meine, es gibt ja das Flügelpferd, das geflügelte Pferd, der Pegasus. Der ist ja kein äußeres Pferd, sondern das sind eigentlich diese Ätherkräfte, die wir aufgenommen haben, als das Pferd als eigenes Wesen ausgeschieden wurde. Eigentlich haben wir das Flügelpferd gekriegt. Wir haben das Flügelpferd. Bei manchen sind es halt erst Stummelflügeln und bei manchen größer, aber das ist das geistige Pferd, das ist. Und daher wird für die Zukunft durchaus auch noch eben der Intellekt eine Bedeutung haben, wenn er aber, wie soll ich sagen, befruchtet wird durch dieses imaginative Denken. Also es wird jetzt namentlich für unsere Kulturepoche sehr wichtig sein, dass wir immer wieder den Übergang finden können von diesem lebendig imaginativen Denken, das wirklich anfänglich wahrnehmend wird für die geistige Welt, ich sage bewusst anfänglich, Und das ist ab heute möglich. Im Grunde ist es jedem möglich. Man darf sich nur nicht gleich erwarten, puh, jetzt habe ich ein hellsichtiges Panorama und weiß alles über die Welt. Da weiß ich nichts, da habe ich nicht einmal vielleicht so eine kleine Imagination, wie es der Steiner irgendwo in einem Absatz schildert. Also um nur an eine solche heranzukommen, gehört schon viel dazu. Also die Bilder, die am Anfang kommen, das heißt die Seelenerlebnisse, die am Anfang kommen, sind noch viel bescheidener. Aber ein Anfang ist möglich.
Ein kleiner Zipfel
ist irgendwo möglich. Jeder in seinem Gebiet irgendwo, der in der Natur, mit der Natur sehr verbunden ist, wird vielleicht als erstes mit Elementarwesen irgendwo zusammenkommen und das halt da und dort einmal irgendwo erleben und solche Dinge. Also das können wir alles tun, um vorzubereiten uns auch auf dieses Zeitalter im sechsten Hauptzeitraum, wo dieses erste Siegel einmal geöffnet wird. Dass wir diese Kräfte jetzt richtig verwenden, das Flügelpferd einerseits, und dann wird es aber auch zu dem Zeitpunkt schon möglich sein, die alten Verstandeskräfte langsam verschwinden zu lassen. Heute brauchen wir beide.
Im Hauptzeitalter, im sechsten Hauptzeitalter
wird das möglich sein. Im sechsten Hauptzeitalter wird das möglich sein. Da werden wir noch viel zu sprechen haben darüber. Weil die Frage auch ist, wenn wir gehört haben, im 6., 7., 8. Jahrtausend hören langsam die Inkarnationen auf. Und das danach ist das die Zeit, aber jetzt erst der sechste Hauptzeitraum. Ja, wie sind wir denn dann da?
Gibt es keinen Verstand, da gibt
es
kein Gehirn mehr.
Ja, eben, also das heißt, da müssen wir dann lernen, ohne dem auszukommen. Da müssen wir es wirklich verwandelt haben, aber jetzt brauchen wir beides. Also Anthroposophie zum Beispiel, also die moderne Geisteswissenschaft, darum heißt es ja so, beruht also darauf, dass wir in das letztlich, also wenn wir Geistesforscher sein wollen, man kann natürlich jetzt einmal mit den Verstandeskräften einmal versuchen, die Schriften von Steiner zu verstehen und sie sind so geschrieben, dass man das im Prinzip einmal kann. Aber der nächste Schritt ist halt selber gewisse imaginative Eindrücke zu haben, aber sie dann auch eben übersetzen können in Verstandesbegriffe. Weil sonst können wir sie im Grunde überhaupt nicht kommunizieren. Und jede geistige Erkenntnis, die ich nicht kommunizieren kann, ist in Wahrheit wertlos. Ich muss sie in die Welt stellen können. Ich muss aus dem handeln können. Ich muss aus dem heraus einen anderen vielleicht einen Tipp, eine Anregung geben können. Und dann muss ich es in der Weise tun, wie das halt eben heute geht. Und dieses Verstandesdenken ist halt noch das Verbreitetste. Wir haben auch nicht einmal die Sprache dazu. Da fängt schon an, wir haben nicht die Worte dazu. Also eine Sprache, die dem Imaginativen gewachsen ist, die muss erst entstehen. Die müssen wir erst bilden.
Also das zweite Siegel geht Hand in Hand oder ist das parallel?
Nein, man kann es als Abfolge sehen, man kann es auch parallel sehen. Das ist eben immer das Spannende. Im Ätherischen, eigentlich die Imagination ist zumindest greift ins Ätherische hinein, gibt es eben nicht den Zeitlauf, so wie wir ihn kennen. Ich kann sagen, da sind Gesetzmäßigkeiten drinnen, die so sind wie bei uns im Nacheinander. Aber es hat schon den Punkt, dass eigentlich der Anfang mit dem Ende zusammenhängt und so weiter. Das haben wir schon mehrmals besprochen. Und es gibt noch andere Zusammenhänge. Das ist eigentlich, ist es in Wahrheit ein Zeitorganismus, in dem alles gleichzeitig da ist. Was ist das? Der Anfang ist da, der wirkt am Ende aber genauso mit, aber umgekehrt eben das Ende auch schon am Anfang irgendwie. Also es ist ein Ganzes. Es ist sehr, sehr komplex, das Ganze. Also mit einfach nur sieben Epochen, die nacheinander sich abspielen, das Bild passt eben nicht. Daher muss ich diese Bilder, ich kann sie zwar in dem Nacheinander lesen, aber das ist sozusagen die primitivste Form. Die hat was für sich, weil tatsächlich danach grob einmal die Zeitepochen gestaltet werden, indem jetzt jedes Bild der Reihe nach eine bestimmte Epoche besonders stark prägt. Aber in Wahrheit sind alle Bilder zu jeder Zeit gegenwärtig und sind in bestimmten Erscheinungen manifestieren sie sich.
Ich habe den Wunsch gehabt, dass er jetzt, dass die alle gleich sind, dass alle da sind, aber dass sie nur im Funken da sind und müssen sie sich öffnen und wirklich auch
gleichzeitig
dementsprechend alles Raum geben, aber auch nicht Raum geben, dass man es verinnerlichen, sondern auch gestalten kann, dass man
so ist es ineinander
greifen können und dass etwas Neues entsteht, wo man Mut braucht, es wirklich auch zu verinnerlichen.
Ja, absolut. Also das Wichtige ist wirklich, dass wir immer mehr diesen Mut aufbringen, das zu verinnerlichen, da tätig zu werden. Also das ist unsere Aufgabe heute. Ja, ich würde sagen, die weiteren Pferderl heben wir uns fürs nächste Mal auf. Weil die Zeit ist schon... Ja, ich lese es jetzt noch einmal. Also dieses erste Pferd. Vielleicht soll ich das zweite auch noch vorlesen? Ja, den Übergang. Keine Erklärung dann dazu, bitte auch nicht in den Fragen, die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Aber es fürs erste. Und ich sah, das Lamm öffnete eines der sieben Siegel und ich hörte eines der vier Tiere mit Donnerstimme sprechen. Komm! Und ich sah, siehe, ein weißes Pferd. Und sein Reiter hielt einen Bogen in der Hand, und es wurde ihm eine Krone auf das Haupt gesetzt. Als Sieger zog er aus zu weiteren Siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite Tier sprechen. Komm! Und es kam hervor ein zweites Pferd von feuerroter Farbe, und seinem Reiter wurde die Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, so dass ein gegenseitiges Gemetzel ausbrach. Ein großes Schwert wurde ihm übergeben. Ist jetzt auf den ersten Blick kein so freundliches Bild. Werden wir nächstes Mal besprechen. Ist heute zu viel, denke ich. Meine Lieben, für Fragen bin ich natürlich trotzdem gerne bereit, sofern ihr solche habt.
Entschuldigung.
Bitte.
Ich gerne. Und zwar diese Schlafträume, die man haben kann.
Ja.
Können oftmals wieder vom Widersacher kommen, gebildet werden?
Naja. Unter Umständen heute schon. Es ist sehr schwierig. Also man muss aufpassen. Man muss versuchen zu verstehen im Leben dann, was diese Traumerinnerung, die man mitnimmt, was man mit der anfangen kann im Leben. Ob die gute Wirkungen hat, ob die schlechte Wirkungen hat. Aber in Wahrheit im Traumbewusstsein selber kann man es nicht beurteilen. Nicht wirklich. Und die Widersacher sind heute einfach verdammt halt dran, uns genau mit solchen Dingen zu blenden. Ich meine, weil es gibt in der Menschheit also, wie soll ich sagen, zwei Gruppen, die einen, die mehr die spirituellen Neigungen haben, die verführt man am besten, indem die Widersacher gewisse, naja, geistige oder scheingeistige Erlebnisse hineinführen oder wirkliche geistige Erlebnisse verzerren bis zu einem gewissen Grad. Das passiert sehr leicht heute. Und es gibt die anderen, das sind ja die meistens von sich behaupten, ich träume eigentlich in der Nacht gar nichts, in Wahrheit stimmt das nicht, das heißt nicht, dass sie sich in der Früh halt nicht mehr erinnern können daran. Also sie gehen trotzdem durch. Aber das sind die prädestiniert dazu sind, halt jetzt so ganz dem Ariman sich zuzuwenden, ganz ins nüchterne Äußere hineinzugehen. Auch das ist einmal so eine grundsätzliche Scheidung der Geister, die sich ankündigt. Das wird also in der Zukunft auch stärker werden. Es gibt welche, die so im luziferisch-geistigen schweben und die Spinnefeind sind denen, die im Arimanischen ganz drinnen stecken und Technik setzen und so weiter. Und beides sind nicht die richtigen Wege. Sondern der richtige... Also, bitte.
Man kann vorsichtig sein, wie man das interpretiert von ihm auch.
Ja. Es ist gut, es einmal einfach aufzunehmen, zu sagen, okay, ich habe den und den Traum gehabt, aber man muss einfach mit dem Interpretieren unheimlich aufpassen. Und weil der Luzifer suggeriert uns halt sehr leicht, dass wir es nach unseren halb- oder unterbewussten Wünschen interpretieren. Der führt sehr leicht dazu.
Da gibt es ja die Aussage von Steiner, dass man nur versuchen soll herauszukriegen, wie habe ich mich gefühlt in dem ganzen Geschehen. Also mein persönliches Empfinden.
Ja.
Und weniger, was hat das Geschehen bedeutet? Oder was
ja. Richtig. Und es geht darum, also wirklich, der Trauminhalt als solcher ist eigentlich überhaupt nicht das Interessante, sondern das Interessante sind die seelischen Spannungen, die drin entstehen, die Lösung, die sich im Seelischen ergibt, also ob man erleichtert ist oder ob man ganz angespannt ist drinnen, weil das ist die Imagination, die dahinter ist. In Wahrheit besteht die Imagination ja in diesen Seelenspannungen, in diesen Seelenstimmungen, die sich abwechseln. Die Seelenstimmungen, könnte man sagen. Also, wenn man Imagination jetzt auf der ersten Ebene bezeichnen sollte, dann ist das ein Panorama von Seelenstimmungen. Ich sage bewusst ein Panorama, weil man dann wirklich mehrere Stimmungen gleichzeitig nebeneinander hat. Und die sich zu einem Gesamtbild irgendwo fügen. Und aus dem, oder mit aus dem, können auch die Träume kommen. Also Träume haben sehr unterschiedliche Quellen. Da kann was aus dem Geistigen kommen, dann ist noch die Frage, aus welchem Geistigen? Es ist wieder Sacherseite oder ist es positive Seite? Es kann kommen aus der Sinnestätigkeit, die langsam erwacht, also vor allem bei Morgenträumen kann das sein, weiß ich nicht, durchs Fenster scheint die Sonne rein, man hat zwar noch die Augen zu, aber plötzlich träume ich von einer Feuersbrunst. Dann ist das einfach das Sonnenlicht, das da durchscheint. Und plötzlich taucht es auf und ich mache ein ganzes Drama daraus. Die Feuerwehr kommt und was Gott, das dauert 3 Stunden. In Wahrheit war das nur der Moment, wo die Sonne ums Eck gekommen ist und jetzt durchs Fenster rein scheint. In dem Moment ist das ausgelöst worden und ich mache die Augen auf und das Licht blinkt. Das
erste ist nicht einfach gelassen dann.
Ja. Also man sollte aufgrund von Träumen nicht jetzt irgendwie wichtige Entscheidungen treffen oder glauben, wichtige Erkenntnisse unmittelbar daraus gewinnen zu können, sondern einfach es einmal zur Kenntnis nehmen, ich habe das geträumt, das einmal stehen lassen und mit der Zeit schauen, hat das was mit meinem Leben irgendwo zu tun, ja, dann kann ich vielleicht Erkenntnisse daraus gewinnen, aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Weil es sind typisch diese Dinge, wo die Widersacher heute gern hineinspucken. Ich meine, wobei viel gefährlicher natürlich ist, die Sachen, die heute mit manchen esoterischen Übungen getrieben werden, wo die Leute eben in diese visionsartigen Imaginationen, die eigentlich verzerrte Imaginationen sind, hineinkommen. Da kann viel schief gehen, weil vor allem oft eigene Schwächen, eigene ganz negative Seiten in ein Spiegelbild gezeigt werden, das aber ganz schön ausschaut. Und das führt dann dazu, dass man alles dann tut, diese negative Eigenschaft noch mehr zu verstärken, weil mir das Bild so gut gefallen hat. Es ist nämlich nicht, wenn's gesund läuft, der gesunde Weg ins Geistige läuft so, dass man dem Hüter der Schwelle begegnet, dem kleinen Hüter zumindest, und dass einem die eigenen, wie soll ich sagen, Unarten dann in ihrer wahren Gestalt entgegentreten. Und das ist das, wie es der Dante zum Beispiel beschreibt, mit den 3 Tieren, die ihm gleich am Anfang entgegentreten. Also das ist eine der Möglichkeiten, wie das erscheinen kann. Dann ist es gesund, weil dann sehe ich, okay, das sind meine schlechten Eigenschaften im Grunde, die da auf mich zukommen. Der Luzifer schaut eher, dass uns schöne, strahlende Engel entgegenkommen oder irgend sowas und die uns anraten, genau das, was negativ ist, weil es im Dienste nur des Egoismus ist, das weiter zu pflegen und schau doch, wie gut dir das tut.
Aber das können auch durch die Verstorbenen sprechen.
Ja, Ja, es können dadurch auch die Verstorbenen sprechen, natürlich. Natürlich. Tun sie auch. Tun sie auch. Aber einfach am besten ist es, es möglichst mit Ruhe zu nehmen und zunächst einmal nicht interpretieren. Wenn man sich nämlich die Ruhe und die Zeit lässt und das mit sich trägt, wenn das Erlebnis stark genug war, dass man es wirklich in Erinnerung behalten kann, und man kann die Erlebnisse deswegen in Erinnerung behalten, weil sie eben nicht mehr ganz reine Imaginationen sind, sondern weil sie sich schon ins Sinnliche übersetzen. Und da kann man einen Zipfel davon also auch im Gedächtnis behalten. Dann tragt man das einmal herum und wartet einfach einmal ab.
Vielen Dank. Dankeschön.
Bitte, gerne.
Gerne. Sollen wir dich lassen?
Ja, ich stehe zur Verfügung, aber der Abend ist fortgeschritten, ein bisschen zumindest.
Einen guten Abend noch weiterhin und herzlichen Dank.
Danke, danke fürs Dabeisein, euch ja. Allen. Es ist schön, das mit euch zu teilen.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Ich will mich auch bedanken, lieber Wolfgang, und will aber zwei Sachen sagen.
Bitte, gerne.
Du hast unwahrscheinlich viel heute angerissen.
Ja.
Und es war sehr, sehr reich. Aber ich bin so dankbar, dass man eben durch die anthroposophische Art der Betrachtung vieles besser versteht. Und ich wollte nur auf zwei Sachen,
ja,
die mir da zwischendurch eingefallen sind. Einmal, wo du gesagt hast, warum wird man krank oder so.
Ja.
Da habe ich mich erinnert, dass einmal der Kardinal König gesagt hat, man soll nie fragen, warum habe ich diese Krankheit, sondern man soll fragen, wozu?
Ja, genau. Ja, das ist ein guter Ansatz, ja.
Ja.
Richtig.
Und der zweite, der von dir hochverehrte Antoine de Saint-Exupéry,
ja.
Da ging es eben um die Tiere, die mit Menschen zusammenleben und,
ja,
und die Chance haben, gute Elementarwesen zu werden. Da kommt doch auch im Kleinen Prinzen vor, wo der Fuchs sagt, Zähne.
Ja, das ist die wunderschöne.
Das ist genau das, was du, glaube ich, gemeint hast.
Ja.
Nicht mit den Tieren, die mit Menschen,
ja,
sehr eng.
Genau.
Ja,
genau.
Aber jedenfalls ein großes Danke und gute Nacht.
Dir auch, gute Nacht. Euch allen eine wunderschöne, danke, gute Nacht. Danke fürs Dabeisein. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Der Winter hat uns heute gefehlt. Der war nicht dabei, habe ich gesehen. Muss mal schauen, was mit ihm los ist.
Der Victor, ja. Oh ja, der ist. Der schaut sich heute Elektra an. Der hat sich kurz gemeldet am Anfang, schaut aber Elektra und wird das nachholen. Okay. Wird nachsitzen, okay, sozusagen.
Also, trotzdem gute Nacht.
Gute Nacht.
Das ist nicht weit weg von hier. Ich
kann mal hierher kommen. Miteinander. Ich klinke mich aus.